Marco?
Ja.
Weißt du, was das Erste ist, was ich mich selber gefragt habe, als ich aus dem Film rausgekommen bin, den wir heute besprechen?
Ja, keine Ahnung.
Why so serious? Das ist nämlich, glaube ich, ein perfekter Übergang, denn viele Leute meckern gerade hart im Internet, ich bin einer davon, über Joker, Folie à deux oder auch Joker 2 und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Nerd und Kultur. Marco Risch ist am Start im kompletten Clown-Make-up, ihr seht es nicht, ich sehe es. Und er ist auch die ganze Zeit am Tänzeln, weil ich habe seine Review gelesen und muss an eine weitere Dark Knight, an ein weiteres Dark Knight Zitat denken. Weißt du welches? Mhm. Some men just wanna watch the world burn.
Aber warum ist das denn, warum ist denn meine deutlich positivere Meinung ein Grund, dass die Welt brennen sollte? Bist du nicht eher du derjenige, der die Welt anfackeln will?
Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Regisseur so ziemlich alles abfackeln wollte. Positive Kritik, negative Kritik, so ziemlich alles, aber dazu kommen wir gleich. Fragen wir uns doch erstmal, bevor wir über den heutigen Film sprechen, Joker Folie à deux oder auch Joker 2, wie wir denn eigentlich zu Teil 1 stehen und ich finde es noch spannender, obwohl es nicht in deinem Skript steht, wie wir zu dem Charakter Joker stehen, weil ich finde, das ist noch viel wichtiger, als wie wir zum ersten Joker-Film stehen, denn für mich, erstmal will ich deine Meinung
dazu. Es ist gut, dass du das sagst, finde ich, weil erstens ist es ein guter Punkt, darüber zu reden, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das Zweite ist, ich glaube, genau da gehen wir auseinander, du willst über den Joker reden und nicht über die Verbindung zum ersten Film reden. Weil das ist genau das Problem und vielleicht auch der Segen an dem Film, je nachdem, wie man ihn betrachtet. Womit fangen wir jetzt an mit Joker? Joker allgemein.
Weißt du was? Fangen wir einfach direkt an mit dem Joker.
Der Joker ist mein absoluter Lieblings-Comic-Bösewicht aller Zeiten. Also nicht in jeder Iteration, wie er da ist. Aber ich finde halt jede
Iteration. Also halt Jared Leto meinst du, wenn du darüber redest.
Genau, also selbst ein Jared Leto finde ich irgendwie interessant. Also ich gucke mir das an und denke so, was hat er sich wohl dabei gedacht?
Warum trägt er jetzt
das Kostüm? Warum muss es jetzt dieses Tattoo sein? Weißt du, ich finde das faszinierend. Ich kann selbst so einen Abfuck-Joker wie ein Jared Leto auf seine Art und Weise ein bisschen bewundernd angucken.
Aber ich habe eine Antwort auf deine Frage. Ich weiß, was er sich dabei gedacht hat.
Hat das jetzt was mit benutzten Kondomen zu tun, die er seinen Kollegen geschickt hat? Oder?
Nö, es ist viel simpler. Honka, honka.
Okay. Honka, honka, okay. Ja, aber selbst das, also ich finde, der Joker ist auch so eine dankbare Leinwand, die bemalt werden kann von Künstlern. Egal, ob es in Comicform ist, ob es animiert ist, ob es in Videospielen ist, ob es in Live-Action ist. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass zwei Menschen den Joker mal gespielt haben und dafür einen Oscar gekriegt haben. Und es ist auch kein Zufall, dass sehr viel Oscar-nominierte Schauspieler auch schon Joker gespielt haben, unter anderem Jared Leto. Ja. Der ist sogar Oscar-Preisträger.
Ja.
Oscar-nominiert war ja schon zu niedrig gegriffen. Jack Nicholson natürlich auch Oscar-Preisträger, auch schon zu dem Zeitpunkt. Das ist eine sehr dankbare Figur dafür. Und ich finde es auch so lustig, wie so quasi auch nach fast jeder sehr gelungenen Joker-Interpretation man immer erst mal denkt, okay, das kann nicht besser gehen als das. Das haben sie 1989 bei Jack Nicholson gesagt. Jack Nicholson als sich selbst, deswegen Jack Napier auf einmal als Name für
den Joker. Ich bin so froh, dass du das sagst, weil wenn es eine Sache gibt, die mich an Jack Nicholsons Performance immer gestört hat, ist, dass sie eigentlich Jack Nicholson ist, weißt du?
Ja, aber das finde ich schon wieder den interessanten Punkt an dem Film. Er reißt ihn sehr an sich, weil es Jack Nicholson ist. Und das ist schon wieder fast cool, aber es trägt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also da bin ich bei dir.
Ich finde ja, Jack Torrance in The Shining ist ab einem gewissen Punkt mehr Joker als Jack Napier in 89 Batman.
Ja, weil er da noch sehr der lustige Onkel sein muss. Auch wenn in den Tim Burton-Filmen ein erschreckend hoher Killcount ist, wenn man wirklich drauf achtet.
Voll,
sie wirken ja nicht so. Sie wirken trotzdem sehr kinderfreundlich.
Mhm.
Es ist selbst in Batman Returns, der ja noch düsterer und ekliger wird. Selbst der wirkt kinderfreundlicher als.
Aber der hat ja für Furore gesorgt, weißt du, ne?
Ja, weil McDonald's Werbung mit dem gemacht hat und dann mussten sie, überall das, den ekligen, sabbernden Pinguin als Poster in den Filialen haben. Und da hat sich McDonald's auch noch mal gedacht, okay, wir müssen unsere Werbekooperation noch mal ganz genau hinterfragen und drauf gucken. Das ahnte ja niemand, weil sie alle dachten, 89, dieser Batman ist ja ein Kinderfilm.
Ja, aber dass man Tim Burton Fortsetzung macht,
dass es kein Kinderfilm ist, war irgendwie klar.
Das ist halt auch ganz spannend, wenn du dir nämlich das Making-of anschaust zu Batman und Robin, dem mit Abstand besten Batman-Film da draußen, dann hörst du halt auch sowas, dass die wirklich die Regieanweisung bekommen, also nicht Regieanweisung, sondern Anweisung vom Studio bekommen haben, es soll mehr eine Toy-Ästhetik geben.
Ja,
das heißt, der ganze Film Batman und Robin war eigentlich eine, ich glaube, der geht so 2 Stunden lang. Es ist eine 2 Stunden lange Werbung für Actionfiguren und Vehikel, weswegen die Charaktere auch ständig das Outfit wechseln, ohne Grund, damit du dir auch diese Actionfigur holen kannst.
Und alle Fahrzeuge sehen auch aus wie Spielzeuge.
Absolut, die leuchten ja auch wie so beschissene Spielzeuge, wo ich mich immer gefragt habe, soll das Batmobil nicht subtil sein und durch die Gegend so ein bisschen schweben in der Dunkelheit, aber jetzt hat es Neonröhren.
Das hatten sie am Batman Forever schon angefangen, aber ich glaube, da haben sie gesehen, wie gut sich das Spielzeug von Batman Forever verkauft hat. Und auch, weißt du, aber trotzdem war ja ein Joker, auch wie Jack Nicholson ihn gespielt hat, so einprägsam und ikonisch, dass ja auch im Prinzip ein Tommy Lee Jones als Two-Face nur den Joker gespielt hat.
Na, das war ja generell, das war ja eine Zeit lang das krasse Problem mit Superheldenfilmen und mit gerade Batman-Filmen, dass jeder Charakter war im Grunde genommen danach der Joker. Auch Jim Carreys Riddler ist der Joker. Und ja, Tommy Lee Jones, Two-Face ist der Joker. Und der Pinguin ist auch ein bisschen der Joker. Und selbst Catwoman ist in ein paar Momenten der Joker. Und Poison Ivy ist der Joker. Und Arnold Schwarzenegger ist der Joker. Und das ist,
aber Schwarzenegger noch am wenigsten.
Na doch, also er ist einfach nur da. Er hat seine Eisfreunde anstatt Clownfreunde. Und er reißt die ganze Zeit Eisgags anstatt Clown-Gags.
Ja. Also, ja, die Gags ist das zwar.
Also die dachten halt, Fragezeichenmann muss Riddle-Witze reißen und eine Fragezeichen-Gang haben. Two-Face muss 2-Persönlichkeit-Gags reißen und so weiter und so fort. Das muss halt deren Gimmick sein. Ich so, aber das ist ja, nein, nur einer von denen reißt wirklich Gags.
Was halt so interessant ist auch, weil der Ansatz von Tim Burton war ja eben nicht die Art von Batman zu sein, die wir in den 60er Jahren hatten mit Adam West. Und das hat sich ab Batman Forever wieder in Richtung Adam West entwickelt.
Ja, genau. Aber Batman ist ja eher ein sehr reaktionäres Franchise, sage ich immer. Also es gibt für mich die 2 reaktionärsten Franchises da draußen sind Star Wars und Batman. Also was ich damit meine ist, was?
Ich habe ein anderes noch. Das ist
welches?
Noch reaktionärer.
Fast. Welches?
James Bond.
Ja, es kann sein. Da kenne ich mich ja nicht so gut aus. Aber
also, das sind gerade die Filme von Roger Moore waren immer eine Reaktion auf das, was gerade cool ist. Das war mal Moonraker, eine Parodie auf Star Wars. Oder Man with the Golden Gun war eine Reaktion auf die Kung-Fu-Filme. Oder Live and Let Die war eine Reaktion auf die Blaxploitation-Filme.
Ja, aber das ist
immer 1-2 Jahre zu spät.
Ja, aber das ist das Ding. Das ist was anderes. Das ist für mich nicht reaktionär. Das ist auf einen Hype-Train raufspringen. Aber für mich ist, rede ich bewusst reaktionär, benutze ich bewusst diesen Begriff, weil Batman und Star Wars reagieren immer darauf, wie die Vorgängerfilme aufgenommen wurden und gestalten dann den neuen Film so. Mhm. Zum Beispiel, die Star Wars Prequels haben auf die Mütze gekriegt, also muss Force Awakens die so gut wie gar nicht adressieren und ist ein Remake. Dann sagen alle, der ist zu viel Remake, dann gibt es Last Jedi. Dann sagen alle, der ist doof, dann rudert man zurück mit Rise of Skywalker. Mhm. Und bei Batman war es so, man hat 89 diesen Burton-Film gemacht und hat gesagt, oh, das geht ja doch. Und das mögen wir, dass es düster ist. Dann sagt man sich, okay, Tim Burton, du hast freie Hand. Werd so düster, wie du willst. Dann war es aber zu düster, dass sie Alarm, Alarm, wir müssen kinderfreundlicher sein. Und dann sind sie so irgendwann so bescheuert geworden mit What Killed the Dinosaurs, The Ice Age. Dass sie sagt, okay, wir müssen jetzt wieder realistisch werden. Dann gehen wir jetzt in die Nolan-Ära Und dann sagen alle, okay, das ist richtig cool. Und dann, okay, wir machen Ben Affleck und der erschießt Menschen. Nein! Und ja, deswegen.
Du, ich weiß, was du meinst. Ich würde da immer noch bei dem Bond-Film, würde ich jetzt trotzdem immer noch dazu zählen, weil einerseits reagieren sie auf das, was im Filmmarkt gerade funktioniert, also Hype-Train aufspringen, okay. Sie reagieren auf gesellschaftliche Entwicklungen immer sehr oft. Zum Beispiel, also nur mal ein Beispiel, auf das neue Phänomen AIDS Ende der 80er hat dann auch The Living Daylights angefangen zu reagieren, indem sie, was das Bond-Girl angeht, auf einmal safer wurden, vorsichtiger wurden, dass das Bond nicht mehr mit jeder Frau schläft. So, das waren so kleine Dinge. Oder sie reagieren auch wirklich auf den Film davor und wie das Publikumsfeedback war. GoldenEye war manchen zu modern mit der Musik von Eric Serra und so. Also haben sie dann David Arnold geholt, um ganz klassischen Bond-Score zu machen in Tomorrow Never Dies. Oder Casino Royale war so beliebt, dann ist Quantum of Solace eine Reaktion darauf, dass wir genau das noch fortführen. Dann haben die Leute gemerkt, aber die wollen das ja gar nicht, dass es zu sehr Bourne-mäßig ist. Ja gut, dann machen wir das klassischer, Skyfall. Das kam super an, dann machen wir das gleiche noch mal in Spectre, bloß noch langweiliger. Und so weiter. Also sie reagieren immer super viel. Und in jede Richtung, gesellschaftlich, filmhistorisch, als auch in der eigenen Reihe. Der einzige Ausnahme sind ironischerweise die allerersten Bond-Filme, weil die halt sehr stilprägend waren. Also Spaghetti-Western haben zum Beispiel auf James Bond reagiert. Also die haben dann davon gelernt, guck mal, wie cool und modern und popartig das ist. Wir wollen das auch. Und also Sergio Leone wollte das auch. Das ist das Einzige, wo es wirklich sehr auch gesellschaftsprägend war, wenn es um die sexuelle Befreiung der Frauen ging und so weiter. Aber das ist ein komplett eigenes Thema. Ich sehe schon, ich mache hier gerade eine Film-History-Lecture. Aber lass uns dann einfach festhalten, es gibt drei sehr reaktionäre Franchises. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Und Batman ist auf jeden Fall dabei.
Ja.
Also und dazu dann inklusive halt den Joker.
Ja, was mich dazu bringt, ich gehe sogar weiter. Er ist nicht nur mein Comic-Schurke, ich glaube, mein Lieblings-Comic-Schurke, ich glaube, er ist mein Lieblings-Schurke im Gesamten. Mhm. Klar, ich habe halt auch sowas drin wie Kaiser Sose oder Tyler Durden oder Vader. Aber Hannibal Lecter, absolut. Hannibal Lecter.
Mach mal irgendwann ein Schurken-Ranking, was hältst du davon?
Da wäre ich voll dabei.
Das wäre auch schwer. Das wäre auch
ja,
wirklich
aber,
schwer.
Aber ich glaube, ich könnte dir jetzt schon meine Top 5 geben. So.
Gary Oldman ist dabei bei dir.
Achso, nee, du weißt wegen Dracula.
Bei mir ist Gary Oldman dabei.
Bei mir ist Gary Oldman auch dabei, aber wahrscheinlich nicht als Dracula.
Ja, bei dir ist Dracula, aber bei mir ist es.
Nee, bei mir wahrscheinlich nicht als Dracula.
Achso, nicht? Dann nee, ist es doch Leona Profi.
Gibt's wahrscheinlich, so.
Ja.
Aber.
Everyone!
Nee. Aber, nee, das Ding ist, was den Joker so brillant macht, und das hat Hannibal auch spätestens seit der Serie. Es ist eine Figur, die man immer wieder anders schreiben kann und der man immer wieder andere Facetten abgewinnen kann. Und das ist in den Comics so, das ist auf der Leinwand so. Und er ist halt eine Form von Mephisto, er ist eine Form vom Satan, er ist eine Form vom personifizierten Chaos. Und deswegen liebe ich ja diese Dynamik auch so zwischen ihm und Batman, dass er den Kampf gewinnt, wenn er Batman dazu bringt, ihn umzubringen. So, das ist der große Unterschied zwischen ihm und anderen Bad Guys.
Darf ich kurz direkt dazu? Daran erkennt man auch einen guten Joker-esken Bösewicht. An genau diesem Phänomen. Man will umgebracht werden. Ich denke da an Moriarty in Sherlock. Das ist quasi der Joker für Sherlock. Und Moriarty ist eh schon das Gegenstück zu Sherlock Holmes, aber in der Serie Sherlock mit Cumberbatch ist Moriarty quasi ein wild gewordener Joker. Ja. Und wer mir da auch noch einfällt, ist natürlich Ramsay Snow in Game of Thrones. Das ist ja das Joker-Gegenstück zu dem idealisierten Typen, der trotzdem ein bisschen emo und gebrochen ist, Jon Snow eben, weise.
Ja, und was ich auch daran mag, ich mag halt die Bildsprache und den krassen Kontrast zwischen Batman und dem Joker, wie sie halt illustriert sind, gerade in Comics oder in den besseren Filmen, dass derjenige, der in tristen, schwarzen, düsteren Klamotten und aussieht wie eine Figur aus Horrorfilmen und auch manchmal so inszeniert ist, weil er benutzt ja Angst als Mittel, um die Angst in die kriminelle Unterwelt zu bringen, das ist der Held. aber der flamboyante, farbige, fröhliche, dauergrinsende und lachende Clown mit das ist der Bad Guy. Mhm. Also damit wirft man das Konzept so richtig auf den Kopf.
Ja.
Also sogar visuell, weißt du?
Ein Aspekt, der mir noch dazu einfällt, wäre, dass der Joker als Ziel oft hat, einen Punkt zu machen. Also es geht gar nicht darum, die Welt zu unterjochen, irgendwie Batman zu besiegen oder einfach ein gutes Leben zu führen, was auch immer, wenn man als Bösewicht in irgendeiner Story als Ziel haben könnte, sondern ihm geht es oft darum, einen Punkt zu machen. Und das ist, was macht auch The Dark Knight so stark, dass er eben aussagen will, wozu die Gesellschaft fähig ist, dass er nicht der Einzige ist, der hier wahnsinnig ist. Und dass ihn genau da Batman widerlegen kann, ist halt der Punkt, an dem er ihn besiegt. Und in meinem Lieblings-Joker-Comic The Killing Joke geht's ja auch darum, einen Punkt zu machen. Sein Punkt ist da ja, you need one bad day und dann kannst du zu The Insanity kommen. Das ist zumindest das, was er versucht zu beweisen. Und ironischerweise gewinnt er auch indirekt, weil jemand anderes ein bisschen insane wird, ganz am Ende. Ganz, ganz, ganz am Ende. Und je nachdem, wie du es interpretierst. Und das ist auch, und jetzt machen wir den Zirkelschluss zu Joker von Todd Phillips, das ist ja eine der Kernaussagen aus dem ersten Joker, you need one bad day. Und sie zitieren auch den Comic an der Stelle. I had one bad day. Mm. Er sagt es, als er auf der Couch sitzt und Zazie Beetz die Tür reinkommt.
Ja, ich eine Sache will ich noch hinzufügen, wo ich dir sogar zustimmen und widersprechen würde. Mhm. Was den Joker für mich noch interessanter macht. Er will, du sagst ja mal, er will irgendeinen Punkt verdeutlichen. Mhm. Ne? Mhm. Und das Spannende ist, in den besten Joker-Stories möchte er das, ja, aber er hält auch nicht zwingend dran fest. Denn er macht eigentlich Sachen, um Sachen zu machen. Und was auf jeden Fall sein Punkt ist, ist die gesellschaftliche Ordnung immer kaputt zu hauen. Mhm. Aber jedes Mal, wenn du denkst, du hast eine Stringenz in ihm erkannt, was er macht und was er als nächstes tun wird, mhm, dann zieht er dir den Teppich unter dem Boden weg und sagt, nö, habe ich doch keinen Bock drauf. Und das ist für mich noch spannender am Joker, weil er absolut, mein Lieblings-Joker-Comic, also rein Joker, ist von Brian Azzarello. Mhm. Und der illustriert das auch großartig. Und ich mag das, dass es natürlich passt ganz gut zu The Dark Knight. Das ist nicht geklaut, aber inspiriert aus The Dark Knight Returns. Wenn er zu Batman Jerry Maguire zitiert, sagt, you come play to me. Ja? dass er eigentlich diesen Batman braucht. Weil in The Dark Knight Returns ist er katatonisch im Knast, was ganz spannend
ist. Aber sagt er da, you complete me? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Ja, weißt du nicht mehr, dass ich das erraten habe bei Cinema Strikes Back, als es rückwärts abgespielt wurde? Da warst du ganz stolz auf mich. wo das war der Satz, wo er meinte, I don't want to kill you. No, you are complete me. What would I do without you? Mop villains? No.
Ich überlege mir, dann ist es ja kein Jerry Maguire-Zitat, weil Jerry Maguire war nach The Dark Knight Returns.
Nein, in The Dark Knight, im Film sagt er
ja,
das.
Ja, das schon, aber dann ist es ja kein Dark Knight Returns. Ich habe dich ja nicht gefragt, ob es ein
Dark Knight Returns ist. Nein, in Dark Knight Returns sagt er das nicht.
Ja, nee, da fängt das nicht, also du hast es ja verglichen damit.
Da sagt er es nicht Wort für Wort, aber
also
da
braucht. Also es ist ein Jerry Maguire-Zitat in The Dark Knight.
In The Dark Knight von Nolan, okay. Genau. Und da ist er katatonisch im Knast in The Dark Knight Returns.
Ja, ja.
Bis Batman wieder auftaucht, auf einmal hat er wieder einen Sinn.
Ja, also auf einmal hat er wieder einen Sinn.
Er wacht wieder auf aus dem Kälteschlaf quasi. Mhm. Und es ist so wie Michael Myers, wenn er mitkriegt, Laurie ist wieder da. Muss los. Job. Und das finde ich spannend. Was uns zu Joker bringt. Wie wir beide zum ersten Joker stehen. Ich meine, es ist ungefähr bekannt, aber machen wir das noch mal ein paar Sätze.
Ich meine, du stehst ein bisschen besser zu ihm als ich. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir beim zweiten so auseinandergehen. Also, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Ich finde ihn zum einen fand ich ihn schon immer leicht überbewertet. Mhm. Zum anderen finde ich ihn aber handwerklich genial gemacht. Mhm. Das ist die größte Faszination, die ich daraus ziehe. Handwerklich im Sinne von schauspielerisch, also auch das Handwerk, auch wie Joaquin Phoenix improvisiert und wie sie das geschafft haben, das einzufangen in der Kamera, also diese Vibes auch zu leben. Ich habe es diesmal richtig gesagt, gell?
Vibes. Yep.
Diese Vibes, Vibes auch zu leben. Yep. Also was Todd Phillips damit umgeht. Wie ich mir jetzt habe sagen lassen vom Kollegen Fabian von GigaTV, dass er mal gesagt hat, dass er versucht, so eine Jazz-Atmosphäre am Set zu haben, ein offenes Set.
Yes.
Jeder kann tun und machen, was er will. Und man guckt mal, was passiert und nimmt das auf und schaut dann auch im Schnitt. Deswegen schneidet er auch so viel raus. Aber er nennt es Jazz, was sie da machen am Set. Und das passt noch besser zu Joker 2 als zu jedem anderen Film, den er gemacht hat. Und wenn man seine Comedies sieht, wie Hangover oder Road Trip, mit denen er so angefangen hat, dann glaubt man das auch, weil da sehr viel Impro-Humor drin ist. Also so funktionieren eben Todd Phillips Filme. Und ich finde, dieser erste Joker-Film profitiert auch sehr davon, von dem, was denen so eingefallen ist, am Set, so wie in den Kühlschrank steigen, so wie in den Badraum, in den Toiletten da tanzen zur Transformation und so. Das sind alles Dinge, die sind ihnen am Set eingefallen und die haben sie dann gemacht. Und insofern ist es dieser Lightning in a Bottle, so dieser erste Joker-Film. Handwerklich genial. Ich finde auch, dazu gehört auch die Kamera. Lawrence Sherr, der fast immer für Red Hot Phillips filmt, der hat ja eher so Sachen wie Hangover oder so machen müssen. Filme, die gut aussehen, aber mehr nicht. Was Lawrence Sherr halt kann, der mittlerweile Oscar-nominiert ist zumindest, der kann halt so schön filmen und konnte das in Joker auch in eine Sinnhaftigkeit tauchen. Wenn er damit Komplementärfarben arbeitet, das Cyan und Orange widersprechen sich ja, dass er damit Kontraste herstellt, die den Hintergrund vom Vordergrund trennen und damit zeigen, wie weit Joker, also subtil für uns, vom Rest der Welt entkoppelt ist und sowas. Oder wo er Wärme findet oder wo ihm ganz andere Farben begegnen, weil die Situation für ihn eine andere ist als der Rest dieser düsteren, blau-cyan getauchten Welt, die ihn so ablehnt und so kalt zu ihm ist. Also er hat es geschafft, hier mal seine ästhetische Bildsprache in eine sinnvolle, intellektuelle Bildsprache zu verwandeln. Und auch das steht Joker sehr gut. Und Todd Phillips hat halt gut daran getan, in dem ersten sich an den großen Vorbildern von Martin Scorsese halt, also an seinen großen Vorbildern zu orientieren. Und damit hat er eben Taxi Driver und King of Comedy wirklich nacherzählt. Und das ist für mich einerseits Schwäche des Films, weil er nicht daran rankommt, weil er auch an der Aussage von Taxi Driver ein bisschen scheitert am Ende, finde ich. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, eine comichafte Version des Jokers als Taxi Driver, als, wie heißt er nochmal, Travis Bickle? Travis Bickle uns dahin zu zaubern und als Meta-Kommentar auch noch Robert De Niro auch noch in Joker zu besetzen. Und so what? Dann ist es halt schlecht, dann ist halt besser gut geklaut als schlecht selber erfunden. Und deswegen finde ich Joker 1 so genial gemacht, aber nie viel mehr als genial gemacht. Und alles, was darüber hinausgeht an Bewertung, ist für mich in Anführungsstrichen überbewertet. Aber ich finde nicht, dass man das dem Film zu sehr vorwerfen kann, weil es ist ein guter Film.
Mhm.
Fertig. Und das ist auch ein bisschen das Problem, woran sich Joker 2 messen lassen muss. Diesen Spagat zwischen Handwerklichkeit und was ist eigentlich die Aussage und was wollen wir überhaupt sehen?
Ich stehe ein bisschen positiver zu Joker 1, obwohl ich fast alles unterschreibe, was du gerade gesagt hast.
Mhm.
Also, ja, es ist, also die Inspiration kann man so krass nicht leugnen. Also, das kann man einfach nicht.
Und du kannst es nebeneinander schneiden.
Das du kannst es nebeneinander schneiden. Also, er macht ja auch wortwörtlich die Szene vorm Spiegel, hat nur gefehlt, dass er sagt, you're talking to me. So, also es ist halt schon extrem Taxi Driver und es ist ja auch bewusst in diese Zeitepoche gesetzt worden. Aber hier ist der Punkt, über den für mich zu wenig Menschen eigentlich sprechen in diesem Film.
Mhm.
Und zwar so unsubtil er umgeht mit der Welt, die gemein zu Arthur ist und dass er irgendwann zurückschlägt, weil da Leute sagen, das war subtil, sage ich immer, nee, subtil ist kein Waschmittel. Ja, aber es gibt tatsächlich subtile Elemente in dem Film, die ihn dann für mich doch brillant machen, weil das ist der Punkt, wo der Film sich von den großen Vorbildern trennt und zur Joker-Story wird. Und nur durch diese Szenen funktioniert dieser Film für mich dann letztendlich komplett.
Aber wodurch werden diese subtilen Elemente getragen für dich?
die werden zum einen durch das Drehbuch und zum anderen aber noch mehr durch die Kamera. Aber aber ich sag dir, wann das Drehbuch genial wird in Joker. Okay? Einmal relativ am Anfang sehen wir ja, dass er verhauen wird von irgendwelchen Jugendlichen mit einem Schild. Ja. Mit seinem Schild. Ja. Ne? Sein Chef sagt ihm, hä, das hast du doch geklaut. Das ist im Drehbuch drin. Ja. Und das sorgt direkt dafür, hat er es geklaut oder hat er es nicht? Wir wissen es nicht. Es ist immer noch jemand, der zum Joker wird. Ja. Dann gibt es eine Szene, wo er Thomas Wayne auflauert und Thomas Wayne haut ihm ins Gesicht. Kurz darauf ist er da in dem Theater oder Kino oder was immer auch das war, am Waschbecken und blutet. Cut, also auch sehr gut geschnittener Film. Er steht bei sich zu Hause in der Küche vorm Waschbecken. Hat Thomas Wayne ihn wirklich geschlagen? Ist es wirklich passiert? Der Film lässt das eigentlich sehr offen für Interpretation. Erzähler, ja. Ja, und wo dieser Film sich das halt auch wirklich als Krone aufsetzt, was für mich die brillanteste Sequenz des gesamten Films ist, die diesen Film dann endlich zu einem Joker-Film macht und nicht nur zu, wo du dann sogar sagst, oh Gott, der, nicht Todd Phillips hat Taxi Driver geklaut, der Joker hat Taxi Driver geklaut, damit wir Mitleid mit ihm haben, damit er uns danach ins Gesicht lacht. So habe ich den Film immer gedeutet. Was ihn für mich zum Schluss brillant macht, ist, bis zum Ende des Films tötet der Joker immer nur Leute, die gemein zu ihm waren. Das heißt, er hat seinen verquerten Sinn für Gerechtigkeit und das hat ja sogar diese Bewegung da losgelöst und bla bla bla. Am Ende des Films sitzt er komplett gefasst. Er lacht, aber er lacht nicht unkontrollierbar wie diese Condition, die er hat. Er lacht, weil er wirklich was lustig findet. Und die Therapeutin fragt ihn, was ist so witzig? Und da haben wir einen Cut auf den kleinen Bruce Wayne, der gerade vor seinen toten Eltern in der Gasse ist. Und er grinst und sagt, sie würden es nicht verstehen. Ja, das ist der Moment, wo für mich klar wird, oh Gott, dieser Joker hat uns gerade alle zum Narren verkauft. Und er weiß sogar mehr, als eine Figur in einem Film wissen sollte. Weißt du, was ich meine? Und kurz darauf verlässt er nämlich die Sitzung mit seiner Therapeutin, hat blutige Schuhe und macht eine Tom und Jerry Nummer draus. Mhm. Ja? Das heißt, sie hat ihm nichts getan, aber er hat sie auch umgebracht. Ja? Etwas, und das ist kein Spoiler, etwas, was dieser neue Film nicht einmal adressiert.
Ja.
Das bedeutet, dieser Film nimmt die brillanten, das ist schon direkt ein Problem für mich mit dem neuen Film. Der Film nimmt die brillanten und tatsächlich subtilen Momente des ersten Jokers und geht überhaupt nicht auf sie ein, spinnt sie auch nicht weiter.
Was er macht, ist halt eigentlich dir zu sagen, das, was du da interpretiert hast als Ende, ist nicht das Ende gewesen.
Na, nicht nur das. Also
für das mich, macht er auf jeden Fall. Und das ist
für,
ja,
für mich ist Joker 2 ein Film, der nichts erzählt, der absolut gar nichts erzählt, der nur Sachen behauptet, der im Grunde genommen das Falcon and the Winter Soldier von DC ist. Und zwar, du hast Charaktere, die irgendwo anfangen und die machen keine Entwicklung, die machen einen Entwicklungskreis. Also schön im Kreis sich drehen und dann zurück. Der Film sieht unfassbar stark aus. Zu Beginn hat er sogar eine sehr kreative Idee. Also die allererste Idee des Films, als er wirklich loslegt, dachte ich mir, okay, das ist interessant. Hier und da gibt es viele visuelle und sauästhetische Einfälle. Aber der Film verspricht dir, dass es einen Grund gibt, warum dieser Film existiert und dass er auf irgendwas aufbaut. Und danach, for a lack of a better term, Ryan Johnson, er dich ohne Ende. Und ich finde, dieser Film ist sinnbefreit, ist fürchterlich zusammengeschnitten. Also es ist ein Flickenteppich von Behauptungen, ohne dass irgendwas davon auch nur einen Hauch von Substanz hat. Wenn das jetzt eine reine Arthur-Story wäre, dann wäre der Film ebenfalls nicht gut. Weil dafür macht Arthur keine Entwicklung durch. Er regressiert geradezu vor sich hin. Dass der Film dann hier und dort ein paar DC-Namen nimmt und um sich schmeißt, macht den Film nur noch frecher. Und die Musical-Nummern, die wirklich so spannend sein könnte, aber die überhaupt keine Metapher für irgendwas sind, sondern jedes Mal eingesetzt werden, wenn du das Gefühl hast, Leute könnten jetzt wirklich was sagen von Substanz, aber da fehlt es einfach an Intelligenz, ein gutes Drehbuch zu schreiben, lassen wir Leute singen. Und ja, ich bin schockiert und das Schlimme ist, der Film hat es geschafft, dass ich 2 Drittel lang in den Bann gezogen war, weil ich dachte, nee, das, da muss irgendwas passieren. Es muss ja irgendeine Daseinsberechtigung für diesen Quatsch geben. Und das Ende dieses Films ist nicht nur ein Mittelfinger, was so ziemlich jeder Reviewer sagt, selbst die, die ihn mögen. Jeder hat dieses Wort benutzt, Mittelfinger. Jeder. Für mich ist dieser Film auf Drehbuchebene Dreck. Wirklich Dreck. Es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich sagen kann, ich war noch nie von einem Film, der so fantastisch inszeniert ist, der so großartig aussieht, so enttäuscht. Also, das ist der größte Kothaufen mit der schönsten Verpackung, die ich je bekommen habe unterm Weihnachtsbaum. Und die Verpackung sah so schön aus, da habe ich sie aufgerissen. Ja, und da war halt trotzdem eine Kackwurst.
Du hast jetzt so viele Themen aufgemacht, ne, dass es für mich sehr schwer ist, da jetzt drauf einzugehen, weil es so viele verschiedene Punkte sind. Aber das können wir ja im Laufe des Talks klar machen, anhand der Einzelpunkte. Ich sehe das sehr anders, vielleicht auch, weil es, so wie du sagst, Rian Johnson ist. Weil ich mag sowas. Ich finde, Kunst kann auch mal einen Mittelfinger ausstrecken. Die Frage ist, ob, weißt du, was, ich weiß noch, irgendjemand hat sich mal beschwert über meine Review, das wäre ja immer noch kein guter Film, deswegen. Und ja, aber was ist denn ein guter Film? Ist ein guter Film jetzt ein Film, der mich unterhält? Oder ist ein Film, der mich herausfordert, provoziert? Für mich ist es schon ein Kunstobjekt, was ich hier habe, das mir etwas sagen will. Also, ich gehe mit Sinn befreit und so überhaupt nicht mit. Der hat einen Sinn. Die Frage ist, ob einem der Sinn gefällt und ob man ihn für notwendig hält. Nee, aber er hat einen Sinn und damit hat er auch was zu erzählen. Das Problem ist natürlich auch, er erzählt sehr viel über sich selbst, nämlich über den ersten Film. Und ehrlich gesagt, was mir so gefällt am zweiten ist einfach, dass er für mich den ersten Film komplett macht. Vieles von dem, was mich am ersten gestört hat, was ich jetzt aufgezählt hatte schon, auch da, wo er von Taxi Driver abweicht und was Eigenes sein will, was aber falsch interpretiert wird in meinen Augen, das ordnet der Zweite ein. Und dadurch ist er für mich ein bisschen der Film, den der Erste gebraucht hat, eigentlich. Und damit könnten wir natürlich nicht weiter auseinandergehen.
Für mich ist dieser Film der Arschpickel, der postmoderne Storytelling ist. Und zwar alles zu dekonstruieren, was möglich ist, alles zu entmystifizieren, was möglich ist, harte Antworten zu geben, wo nie welche gesucht wurden und damit den Mythos und die Idee einer derartigen Figur kaputt zu machen. Weil der Joker, und da waren ja die meisten skeptisch, überhaupt bei diesem ersten Film, braucht der Joker eine Origin-Story? Braucht er das wirklich? Muss er erklärt werden? Ja. Und da war man clever genug, paar Sachen offen für Interpretation zu lassen. Ein Film, der einfach nur da ist, um dir Fakten an den Kopf zu werfen, ist für mich nicht clever. Ist für mich, ehrlich gesagt, nur da, um Sachen zu entmystifizieren, die das eigene Vermächtnis beschmutzen. Ich finde eine Mittelfinger-Message nicht automatisch dadurch einen schlechten Film. Das muss ich nochmal sagen. Ich finde es mega spannend. Einer meiner Lieblings-Mittelfinger-Filme war vor 2 Jahren mein Platz 1 der besten Filme des Jahres. Und das war Babylon. Babylon ist ein schizophrener Film, weil auf der einen Seite ist es eine Liebeserklärung an den Schaffensprozess und die Magie des Kinos und was es den Leuten gibt. Und dass es eine Traumfabrik ist. Aber auf der anderen Seite ist es ein fetter Mittelfinger gegen die Industrie. Ja? Das heißt, der Film hat echt was zu sagen. Der Film spielt damit sogar mit Traum versus Realität, spielt damit mit dem American Dream, aber auch mit dem American Nightmare. und zeigt, dass ja, Filme bedeuten Menschen die Welt, können sie zusammenbringen, egal woher sie herkommen oder welche Demografie sie jetzt haben, aber die können alle geeint werden und gebannt auf eine Leinwand starren und sich in Geschichten verlieren, die gar nichts mit ihnen zu tun haben, einfach weil sie so fantastisch sind. Aber die Industrie dahinter kann trotzdem ein Sodom und Gomorra Dreck sein, der den Mittelfinger verdient, weil Leute, die daran arbeiten, sogar daran kaputt gehen können und ganze Leben zerstört werden. Und das ist ein spannender Mittelfingerfilm. Weißt du, provozieren, um zu provozieren, ist für mich faul. Ist für mich
aber
einfach.
Aber das ist halt Joker für mich nicht. Also Joker 2 ist für mich nicht provozieren, um zu provozieren. Das sehe ich nicht.
Ne, dafür ist er für mich viel zu substanzlos. Dafür ist er für mich viel zu substanzlos. Das ist ein Film, der krampfhaft probiert, mit Flashing Lights und der nächsten Attraktion Leute davon abzulenken, wie substanzlos der tatsächliche Plot ist. Der eigentliche Plot. So sehe ich das. Aber weißt du was?
Ich weiß nicht, ob substanzlos, also ich finde es nicht substanzlos als den ersten Teil.
Ich finde
der erste Teil war so in your face mit allem, was er da gesagt hat. Außer, dass er ein bisschen Interpretationsspielraum am Ende hat und wo ich da auch nicht mit dir mitgehen würde, wo mir ja auch der zweite Teil jetzt recht gibt. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem, dass der zweite Teil das eben nicht so
sieht. Nee, der zweite Teil, ganz kurz, wenn der zweite Teil all das gemacht hätte, was ich gerade auch bemängelt habe, und zwar Entmystifizieren des Ersten, ja, aber trotzdem eine spannende Geschichte rund um Arthur weiter zu erzählen. Wie entwickelt sich diese Figur weiter? Dann würde ich sagen, ja, zwar ein bisschen Thema verfehlt, aber an sich streng genommen ein Sequel, das der Erste gebraucht hat, wenn wir denn uns einfach nur auf Arthur konzentrieren. Da hätte ich dir sogar recht gegeben. Aber dafür erzählt er selbst hier nicht wirklich was Neues. Der ganze zweite Akt besteht daraus, den ersten Film nochmal zu rezitieren in einer Gerichtsverhandlung, was erneut mega spannend hätte sein können, wenn man nicht einfach nur Fakten raushaut.
Ja, aber das sehe ich eben überhaupt nicht so, weil der zweite Akt, du hast recht, rezitieren den ersten Film. Das ist lahm und dümpelt vor sich hin. Aber sie erzählen dir eine Schlüsselszene des ersten Films aus einer anderen Perspektive. Und das ist eben nicht einfach nur rezitieren. Sie erzählen sie dir aus einer anderen Perspektive, die Arthur aus seiner Fassung bringt. Und ich sag jetzt bewusst Arthur und nicht Joker. Ja. Und das ist für mich auch die stärkste Szene im gesamten zweiten Film. Hm. Du weißt, welche ich meine.
Ich weiß, welche du meinst.
Ja, also das ist dann nicht nur lahm rezitieren. Nicht nur. Weil lahm ist der Film an vielen Stellen. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten. Der erste ist knapp unter 2 Stunden gewesen und keine einzige Szene fühlt sich verschwendet an. Obwohl es viele Szenen gibt, in denen nicht geredet wird, in denen es lange Kameraeinstellungen gibt, in denen niemand auch mal nur tanzt, nur Musik zu hören ist, er nur rumsteht, er nur rumsitzt. In so vielen Filmen wäre das langweilig. Und ja, wir haben es kapiert. Also vielleicht repetitiv sogar, ne? Aber ist es in dem nicht. Es passt wirklich. Der erste hat einen sehr angenehmen Flow. Der zweite nicht. Das liegt vor allem an den Musical-Nummern, über die wir auch gleich reden müssen, weil da bin ich relativ bei dir. Das ist etwas, was der Film nicht gebraucht hat, in meinen Augen.
Nee, das ist einfach nur ein Gimmick. Und auch dieses selbst der Begriff Folie à deux gibt rückwirkend nicht mal hundertprozentig Sinn. Weil das ist so das eine, was die eigentlich richtig hätten machen müssen, und zwar eine geteilte Psychose zwischen zwei Menschen. Die ist in dieser Form gar nicht zu sehen onscreen. So gar nicht. So überhaupt nicht.
Nee. Es ist nicht das, wofür die Diagnose Folie à deux steht.
Nö, und es ist auch nicht das. Es ist auch nicht das, was der Film, womit der Film vermarktet wird. Dass Harley und Joker zusammen in ihrer Fantasiewelt und ihrer geteilten Psychose Abenteuer erleben, die dann in Musical-Form auf der Leinwand. Also, das ist nicht der Film. Ist er nicht. Also, das ist ja objektiv nicht. So, und das stört mich alles. Weißt du, das ist traurig.
Ja, aber was er ist, ist ja, dass beide sich trotzdem in eine Wahnvorstellung ergeben.
Aber das ist keine geteilte Psychose. Das sind unterschiedliche Wahnvorstellungen, die miteinander gar nicht viel zu tun haben. Und der Film gibt sich ja sogar so krass die Mühe, zu distanzieren zwischen denen, wie sie sich jeweils sehen. Mit der Eröffnungsszene sieht man ganz klar, woher Arthur kommt und was so in seinem Kopf abgeht. Mhm. Und bei Harley, die sieht das ganz, ganz anders. Sie sieht das ganz, ganz anders. Und das ist ein Problem, weil dann ist der Film schon mal false advertisement und wirkt allein dadurch, dass er dann so einen Titel benutzt wie Folie à deux, wirkt er fucking prätentiös, aber sogar dumm prätentiös, weil es wirkt, als hättest du einen Titel gewählt, der clever klingt, ohne dass du verstehst, was Folie à deux überhaupt bedeutet. Dann und das macht deinen Film noch dümmer.
Erklär's uns bitte nochmal.
Was Folie à deux ist?
Ja, also ich habe eine ganz oberflächliche Verständnis davon.
Eine geteilte Psychose, das heißt, wenn sich zwei Leute zusammen in der gleichen Wahnfantasie bestärken und das zusammen erleben mit der gleichen Kondition. Das heißt, du hast eine Condition quasi, die zwei Leute zusammen in den Bann zieht und in den Wahnsinn drängt. Das ist hier so krass nicht der Fall. Das
ich
ist
weiß
hier,
nicht, für das mich ist es...
Das ist faktisch
nicht das,
das Gleiche.
Für mich ist das, wie sie zusammenkommen und wie sie aber auseinandergehen, weil es eben nicht so ist.
Ja, darüber müssen wir unbedingt noch reden, weil das ist für mich einfach nur, da dachte jemand, das klingt cool, war aber nicht intelligent genug zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Und
ja, ich weiß nicht, das kann ich jetzt hier bei Wikipedia eingeben. Also das ist jetzt... Ich finde das einen sehr harten Vorwurf von dir, weil man kann ja auch sagen, okay, False Advertisement, man könnte aber auch sagen, es ist ein doppeldeutiger Titel, weil er verspricht, das eine ist aber das andere.
Aber wo ist die Doppeldeutigkeit im Titel?
Ja, weil du denkst, es ist eigentlich eine Folie à deux und das ja auch so ein bisschen die Prämisse ist, weil sie die beiden das ja glauben, dass sie gemeinsam Wahnvorstellungen feststecken, aber dass die eigentliche Aussage ist, dass es eben nicht so ist, ist ja dann die Doppeldeutigkeit.
Nee, eine Doppeldeutigkeit wäre, wenn der Titel etwas hätte, was eine Doppeldeutigkeit zugänglich macht. Wenn du eine ganz klare Diagnose hast, die einfach nur Folie à deux hast und das dein Titel ist, lässt der Titel keinen Spielraum für eine Doppeldeutigkeit. So funktioniert
das. Naja, das ist jetzt das Subverting Expectations, daher ziehe ich meine Doppeldeutigkeit.
Nein, aber
du,
die ist ja
nicht. Du schaffst eine Erwartungshaltung, genau wie du sagst, aber du untergräbst sie auch.
Ja, aber das ist das Ding. Subverting Expectations wäre vernünftig, wenn Folie à deux, ja, trotzdem im Film vorkommen würde, nur an einer anderen Stelle. Dann wäre das eine Doppeldeutigkeit und dann wäre das eine Subverting Expectations, die Sinn ergeben würde, ob die Leute wütend macht oder nicht. Aber das heißt doch, das, was im Titel steht, ist Programm, nur an einer anderen Stelle. Nur nicht eventuell mit den Figuren, die du glaubst. Und so, das ist Subverting Expectations, das ist Doppeldeutigkeit.
Ich glaube, wir müssen das im Spoiler-Part nochmal aufgreifen. Ich glaube, das hilft nichts, wenn wir drum rumtanzen.
Einfach was anderes zu machen, ist nicht Doppeldeutigkeit, ist False Advertisement. Und damit meiner Meinung nach auch ziemlich bescheuert. Aber okay.
Ist es nicht false, wenn die Hälfte des Films sagt, es ist so?
Nee, aber
dann ist es doch nicht falsch.
Nee, ich finde, selbst die erste Hälfte sagt das nicht. Und deswegen
okay, das sehe ich halt anders. Okay.
Darüber müssen wir in Ruhe im Spoiler-Talk noch mal reden, weil ich sehe das ganz anders. Und weißt du, was mein größtes Problem ist? Die Atmosphäre und das Storytelling des ersten Akts, gerade der ersten 40 Minuten dieses Films, waren so brillant. Und auch so brillant, weil sie so anders waren als der erste Teil, dass alles andere danach für mich sogar diesen neuen Ansatz, das ist für mich noch viel schlimmer, weißt du? Ich wollte gar nicht nochmal Joker 1 haben, um Gottes Willen. Ich will nicht nochmal einen Film haben, wo die ganze Welt gemein zu Arthur ist und der dann irgendwann einen Ausbruch hat und dann sagt, yay, Arthur. Mhm. Nee, aber der zweite Film spielt mit zigtausend Ideen und denkt nicht eine bis zum Schluss durch. Und das ist für mich das Frustrierendste am gesamten Film. Weil die Grundideen, die er hat, und die Grundszenarien, die er hat, in Arkham, später vor Gericht, sind teilweise so clever. Aber was macht der Film damit? Meiner Meinung nach nichts. Und das ist für mich die wahre Tragödie dieses Films. Nicht, dass er nicht irgendwie Joker 1 noch mal kopiert und wir sehen, wie der jetzt komplett austickt. Nee, das ist es gar nicht. Für mich sind es diese anderen Sachen. Ich glaube, das muss ich auch alles noch mal in Ruhe detailliert begründen im Spoiler-Part. Aber weißt du, was wäre denn ein Joker ohne Batman? Ich glaube nicht viel. Denn jeder Schurke braucht halt auf seinen Superhelden. Und damit Werbung. Richtig, Marco?
Ja, und zwar für das Superheroes im NRW-Forum Düsseldorf. Das ist eine Ausstellung, die gibt es seit dem 13. September und nur noch bis zum 11. Mai 2025. Auf 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es über 1600 Exponate, vor allem auch zu Batman und zu Joker, zu unseren Superhelden.
Ja, lebensgroße Skulpturen von Batman, Joker, Harley Quinn, aber auch von Marvel gibt es Charaktere, sowas wie Black Panther zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt keine reine Ausstellung nur über die, über die allerpopulärsten, sondern es ist schon, und auch nicht nur über Comic, sondern es ist über das Superheldenphänomen, über die Mythen, wo sie auch herkommen. Jokers Herkunft zum Beispiel wird bildlich dargestellt durch den lachenden Mann von 1869 von Victor Hugo. Ich glaube, es war ein Franzose, oder? Victor Hugo? Oder Victor Hugo?
Soll ich das googeln?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen. Vielleicht, weil ich mal für ein Joker-Video recherchiert habe vor 100 Jahren. Ich glaube, deswegen. Victor Hugo klingt auch viel besser.
Ja, ehemaliges Mitglied im französischen Senat sogar.
Ja, siehst du, wusste ich doch. Es gibt sogar vom, das wird uns beiden nochmal besonders gefallen, es gibt eine Nachbildung des Batmobiles von 1989, lebensgroß.
Sehr geil.
Und wie ich in den Fotos gesehen habe, wir selber waren ja auch noch nicht da, es hat ja gerade erst eröffnet und wir machen jetzt Werbung dafür. Ich schwöre euch, wenn ich in der Nähe von Düsseldorf leben würde, ich würde da sofort hingehen. Dadurch, dass es aber noch bis Mai da ist, bis Mitte Mai, wird sich vielleicht die Möglichkeit mal ergeben, wenn ich in NRW bin, da vorbeizuschauen im NRW-Forum. Ich würde mich sofort neben dem Batmobil ablichten. Habe ich dir mal meine hier, was waren das? Das war CCXP damals.
Da war ich doch mit dir. Ja, da war ich doch mit dir. Da hast du die echt so lange genervt, bis du rein durftest.
Ich habe die so lange genervt, bis ich das Batmobil anfassen durfte.
Das war mir richtig unangenehm, ne?
Ja, scheiß drauf. Das waren Arbeitskollegen von uns. Ist auch egal, es ist eine längere Geschichte. Es gibt Fotos von mir, wie ich im Batmobil aus The Dark Knight sitze. Und das ist das coolste Fahrzeug, das ich jemals berühren durfte in meinem Leben. Und wie ich das hier gesehen habe, zumindest in den Fotos, die wir gesehen haben vom Superheroes, steht da ja diese originalgetreue Batmobil-Nachbildung. Und sie ist nicht abgesperrt. Ich glaube, man kann sie berühren. Und ich sag nicht, geht da hin und toucht alles an. Ich sag nur, man kann sich wirklich neben das Batmobil stellen und abfotografieren. Das ist eins meiner Lieblingsbilder von mir. Ich kann es nur jedem empfehlen, so etwas auch zu tun. Das wollte ich damit sagen. Bitte berührt nichts in dieser Ausstellung. Es gibt trotzdem interaktive Elemente. Also es gibt schon was ihr berühren könnt. Zum Beispiel ein Arcade-Spiel im Street Fighter-Style, dann aber mit den Superhelden und den Supervillains, die da gegeneinander antreten.
Hadouken!
Es gibt auch generell einfach richtige Bilder und Kunstwerke. Also, was ich zum Beispiel gesehen habe, was eine interessante Aussage, interessantes Motiv fand, war Superman, der an der Wand verschwindet, der richtig reingeflogen ist. Es gibt einfach Dinge, vor die man sich auch stellen kann und einfach mal anschauen kann, wie in jeder anderen coolen Ausstellung auch. Nur ist es hier eben mit einem starken Superhelden-Fokus. Es gibt aber auch Anime und Manga von Astro Boy bis Sailor Moon. Es ist sehr breit gefächert. Es gibt sogar eine Living Exhibition. Die ist am 2. und am 3. November, also sehr bald, in einem Monat. Das ist dann mit Cosplayern. Dann habt ihr auch Foto-Opportunities mit Cosplayern. Eine davon kennen wir beide sogar. Hast du dir das angeschaut?
Oh,
wen kennst du? Cosplay. Kennst du noch Cass-Cosplay?
Cass-Cosplay? Ja.
Ja,
ja, die kenn ich noch.
Die perfekte WandaVision-Cosplayerin.
Ja.
Grüße gehen raus. Die ist da und das Ganze wird sogar unterstützt von Katjes.
Katjes.
Katjes setzt sich damit nicht nur dafür ein, dass Süßwarenregal vegan wird, sondern auch dafür, dass coole Ausstellungen wie diese umgesetzt werden können. Also es ist insgesamt eine Win-Win-Situation, die ihr nur noch bis zum 11. Mai genießen könnt im NRW-Forum Superheroes. Einen Link zur Superheroes-Ausstellung haben wir euch hier in die Shownotes gepackt. Da gibt es dann auch Bilder dazu. Und ich habe sogar 3x2 Tickets für euch zur Ausstellung. Die muss ich jetzt, weil das hier jetzt ein Podcast ist und das ist dann schwer zu verlosen für alle. Ich könnte es höchstens irgendwie für alle Spotify-User machen oder so mit der Kommentarfunktion. Ich habe jetzt einfach diese 3x2 Tickets für euch bei mir auf Instagram gepackt. Also ihr könnt auf Instagram @Regisseur oder auch wenn ihr einfach Nerdkultur eingebt, könnt ihr die Verlosung finden und könnt daran teilnehmen und gewinnt dann Freikarten dafür. Ich verlinke auch das nochmal für euch in den Shownotes, genauso wie alle Infos zur Living Exhibition und alle Infos zur Superheroes-Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf. Und damit jetzt Werbung Ende.
Und jetzt put on a review face. Es wurde schon hitzig zwischen uns beiden, was ich ja liebe.
Also wir kommen da aus zwei unterschiedlichen Ecken bei dem Film. Ich möchte eine Sache aufgreifen, die mich, jeder soll ja seine Meinung haben. Es gibt eine Sache, die mir leicht sauer aufgestoßen ist bei deiner Review. Die habe ich mir aber absichtlich nicht angeschaut. Also jetzt auch sowohl die Review, die du jetzt vielleicht auch nochmal gegeben hast, als auch deine Video-Review auf Belief. Mhm. Ich schaue mir ungern deine Reviews an, bevor ich mit dir Podcast zu demselben Thema mache. Ich habe dann natürlich nur die Überschrift gesehen. Ich wusste aber auch schon, was du denkst, weil du hast mir ja vorher schon auf WhatsApp geschrieben. Und du hast es die Enttäuschung des Jahres genannt. Und das ist das Einzige, was mich bisschen anstößt, aber du kannst dich ja erklären, vielleicht verstehe ich das einfach falsch als du. Anders als du. Weil für mich ist das niemals eine Enttäuschung des Jahres, auch wenn ich ihn schlechter finden würde, weil ich habe erwartet, dass er viel schlechter ist. Na, also ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung an den Film gehabt. Nee, weißt du, was ich meine?
Nee, also ich muss dazu sagen, also auf Moviepilot habe ich diesem Film, glaube ich, bereits schon 3 Videos gewidmet gehabt.
Du meinst im ersten?
Nee, dem zweiten.
3 Videos? Ach so, ja. Moviepilot. Ach,
okay. Ja, mit Ankündigung, dass es ein Musical wird.
Okay.
Den ersten Bildern, mit den ersten Trailern.
Ja.
Und meine Erwartungen sind tatsächlich durch die Decke gegangen. Und
echt?
Zwar, ja. Also es war echt, der war auch dieses Jahr auf der Most Anticipated Liste der Filme, die dieses Jahr rauskamen bei mir. Also deswegen ist er auch für mich die größte Enttäuschung. Ich meine damit nicht, das ist der schlechteste Film des Jahres. Das ist
ja, das habe ich schon verstanden. Das meine ich auch nicht.
Aber einfach nur auf Enttäuschungsebene, ja. Es gibt 2 Filme, die mich dieses Jahr radikal enttäuscht haben. Hm. Der eine ist Ghostbusters Frozen Empire.
Mhm.
Und der andere ist das.
Mhm.
Und bei beiden hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung, basierend auf der IP, basierend auf dem Vorgängerfilm und basierend auf dem, was angekündigt wurde. Mhm. Und ich fand ja diese Idee, aus Joker ein Musical zu machen, brillant. Ich habe das verteidigt in mindestens 2 Videos auf Moviepilot, gesagt, genau so erzählt man diese Geschichte weiter, genau so, wie es im Trailer ausschaut, bleibt man dann schön vage, genau so entmystifiziert man nichts und genau so widmet man sich dem Wahnsinn, der grotesk sein kann, aber gleichzeitig verspielt und das ist für mich perfektes Storytelling. Wenn wir sagen, dass der Joker tatsächlich eine Fortsetzung kriegen muss, wo ich auch dagegen war, dann so. Und das, was ich dann bekommen habe, war für mich die größte Enttäuschung des Jahres.
Dann lass mich ein bisschen ausholen zum Thema Erwartungshaltung. Jetzt muss ich ein bisschen von hinten aufzäumen und nochmal ganz kurz off-topic gehen.
Ja.
Weißt du, warum ich bei Frozen Empire nicht ganz so enttäuscht war wie du? Also jetzt nur erwartungshaltungsmäßig.
Ja, anderer Regisseur. Jason Reitman. Aber Jason Reitman hat trotzdem das Drehbuch mitgeschrieben.
Ja, okay, das stimmt. Das merkt man dem Film nicht an. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es geschrieben hat. Weißt du, was ich meine? So ist, fühlt sich der Film nicht an. Weil er schreibt ja viel bessere Drehbücher.
Jason ja, ich glaube, er hat einfach das Projekt mittendrin verlassen, als sein Vater verstorben ist. Und ich glaube,
das kann auch sein.
Das hat, glaube ich, zu sehr. Ich glaube, ursprünglich hätte er sogar bei dem Film Regie übernommen.
Ich bin ja so ein richtiger Jason Reitman-Fanboy, weil ich Thank You for Smoking so sehr liebe.
Ja, ich
also, das ist so ein geiler Film von ihm. Aber auch Juno, super. Up in the Air fand ich toll. Über den wird im Nachhinein so wenig geredet, obwohl er so viele Oscar-Nominierungen hatte. Finde ich ein bisschen komisch. Als wäre er schlechter, als alle behauptet haben, so nach dem Motto. Das verstehe ich gar nicht. Ich fand den total geil.
Ja, er hat Frozen Empire geschrieben.
Ja, aber die Frage ist ja, mit Drehbuch-Credits, er ist ja nicht der Einzige, ne, mit Drehbuch-Credit. Das ist immer das Problem bei Drehbuch-Credits, weil du musst ja, selbst wenn du nur den am Anfang mitgeschrieben hast und dann gegangen bist, kriegst du einen vollen Credit dafür.
Nee, also 2 Drehbuchautoren, das sind 1:1 die beiden, die auch Afterlife geschrieben haben.
Ja, das ist ja, aber der zweite war jetzt der Regisseur, oder?
Genau.
Naja, insofern, ich war nicht super enttäuscht, auch weil Drehbuch-Credits nicht super viel bedeuten. Hast du aber, jetzt nochmal ganz, jetzt kommt mal ein Off-Topic-Thema, hast du den Trailer zu deinem neuesten Film gesehen? Habe ich dir den nicht mal zugeschickt? Hast du bestimmt nicht angeschaut, oder?
Ich habe den zuerst in meiner Story geteilt, mein Schatz.
Du hast ihn von mir geteilt? Okay, dann nehme ich alles zurück.
Saturday Night.
Saturday Night. Für alle da draußen, die den Trailer nicht gesehen haben, pausiert kurz im Podcast und schaut den Trailer zu Saturday Night, wenn ihr denn ein bisschen was mit Saturday Night Live anfangen könnt. Es geht um die Anfänge von Saturday Night Live, was natürlich auch total Meta ist, weil Saturday Night Live beruhte auf dem, was wie hieß denn der Comedian nochmal? Ich habe neulich ein Referat hier im Podcast über den gehalten. Der National Lampoon gegründet hat, das Magazin, und damit die National Lampoon Filme. Und die hat ja auch Ivan Reitman mitgemacht. Jason Reitman war als Kind quasi hautnah dabei, als Saturday Night Live und all das entstanden ist. Ghostbusters, da war er ja schon als Kind dabei, als das entstanden ist. Das ist ja auch quasi aus den Auswüchsen von Saturday Night Live entstanden, genau wie Blues Brothers und so weiter. Und es geht um die Anfangszeit von Saturday Night Live in diesem Trailer. Und der ist schon so toll. Und ich war überrascht, wie krass manche Leute in diesem Trailer aussehen wie die Originale. Sei es ein John Belushi, Dan Aykroyd, von mir aus auch Chevy Chase. Oder wusste ich auch nicht mehr, dass Jim Henson mal bei Saturday Night Live war, wahrscheinlich Kurzauftritt für irgendeinen Sketch, oder sie waren im selben Studiogelände, irgendwas, was man in den Trailer sieht, das sieht einfach aus wie Jim Henson, die Person, die man da sieht. Ich fand's wahnsinnig, ich fand diesen Trailer wahnsinnig, und das ist jetzt einer meiner Most Wanted Filme für die nächsten Monate.
Ja.
Ich glaube, der kommt bald, oder?
Der kommt, in Amerika ist er schon angelaufen.
Ach, krass.
In Amerika ist er anscheinend schon seit knapp einer Woche draußen.
Ach, deswegen gab es die ersten
Reviews. Aber auch nur in Los Angeles, New York und Toronto, also auch in Kanada, wurde ursprünglich auf einem Filmfestival gezeigt, schon am 31. August. Mhm. Ich guck mal kurz, wann der hier rauskommt, weil auf den.
Ich weiß noch, der hat da ganz stark
Rotten Tomatoes Score gekriegt. Ich will dir nur sagen.
Ja.
Dieser Gil Keenan, der Regisseur und Autor ist von Frozen Empire zusammen mit Jason Reitman.
Ja.
Und auch für Afterlife zusammen das Drehbuchduo ist.
Ja.
Ist auch hier mit ihm zusammen am Schreiben gewesen. Das heißt, meine Erwartungshaltung gegenüber Frozen Empire halte ich für fair.
Ja, weißt okay. Du? Ja, okay. In dem Moment, wo du Jason Reitman gestrichen hast, war meine Erwartungshaltung, ist hier halt runtergegangen einfach.
Ja, aber er war immer noch. 11. Oktober kommt es hier raus, also in Stand heute ist der
Zweite,
heißt in etwas über der Woche.
Dann gucke ich den im Kino, zu 1000%, ich fand den Trailer so geil.
Oh nee, warte, ich zeig mal Deutschland.
Nee, 11. Oktober sieht für mich nach amerikanischen Start aus,
ja, warte,
also richtigen, also vielleicht ist auch ein richtiger weltweit.
So.
Aber dann 80% auf Rotten Tomatoes im Moment, also ich bin gespannt.
Ja.
Aber jetzt zur Erwartungshaltung von Joker. Es sei denn, du willst noch was dazu zu Saturday Night sagen.
Nö.
Zur Erwartungshaltung von Joker. Weißt du, was das Erste, was meine Erwartungshaltung runtergeschraubt hat, war
die Hangover-Sequels.
Todd Phillips hat gesagt, Todd Phillips hat erstens gesagt, er will ja gar kein Sequel machen. Und da war ich erstmal beruhigt, weil Sequels sind nicht seine Stärke. Hangover 2 und 3 finde ich schon relativ unterirdisch. Obwohl sie immer noch irgendwie gut gespielt und gut gefilmt sind von mir aus, vor allem der zweite. Diese freche Nacherzählung, die der zweite ist, und dieser nichtssagende dritte Film, das war wirklich zu viel für mich. Und wir reden von Hangover. Wir reden ja von einer Comedy, wo es ja wirklich egal wäre, ob es da Fortsetzungen gibt oder nicht. Who cares? Aber mir war so klar, dass Todd Phillips nicht der Größte ist, wenn es um Fortsetzungen geht. Das ist das eine. Das andere ist, dass mit dem Musical klang schon für mich schwierig. Wenn ich dann noch Interview liest, wo sie sagen, dass sie das Drehbuch am Set dauernd zerrissen haben und improvisiert haben, okay, haben sie beim ersten auch teilweise gemacht, beim zweiten eine frei drehende Lady Gaga und Joaquin Phoenix. Ich weiß nicht, ob die Kombination so explosiv ist, wie man glaubt. Wenn dazu die Musical-Einlagen kommen, wenn dazu kommt, dass, und das war eigentlich der Haupt-Upturner für mich, ich glaube, vor 2 Monaten ist der Film auf Venedig? In Venedig? Was Venedig oder Cannes? Ich glaube, in Venedig uraufgeführt worden. Er hat zwar auch Standing Ovations gekriegt, aber jeder Film kriegt dort Standing Ovations. Die Frage ist immer, wie lange.
Stimmt,
da muss man die Zeit messen. Ich war auch schon in Deutschland auf Filmpremieren, ein Ding, wie blöde geklatscht wurde, egal wie der Film war, weil das ist auch ein bisschen Teil der Höflichkeit, wenn Cast und Regisseur da sind, dass man sie für ihre Arbeit beklatscht, egal wie du den Film findest. Ich finde, das hat jeder verdient, der hart an etwas gearbeitet hat. Und da waren die Reviews so ernüchternd und eher negativ als positiv. Also das Beste war noch eher so mittelmäßig, dass meine Erwartungshaltung ganz weit unten war. Aber ich weiß nicht, ich sehe auch, dass ich nicht der Einzige bin, der das jetzt so empfindet, dass der Film in dem Film mehr steckt, als ich erwartet habe. Weißt du, unmittelbar, wirklich 5 Minuten vor ich reingegangen bin in die Presseverführung, hast du mir noch eine WhatsApp geschrieben, dass es die Enttäuschung des Jahres ist.
Mhm.
So, dann war meine Erwartungshaltung ja noch weiter unten. Und ich saß im Film, gerade so in den ersten 40 Minuten, die ich, wie du, sehr viel besser finde als den Rest des Films, okay. Ich saß so die ganze Zeit im Kino und hab mich gefragt, ja, wann wird er denn scheiße? Also, komischerweise, ich sehe ein bisschen den Clusterfuck, auch mit dem Musical zusammen, ich sehe den Clusterfuck, der Film auch ist, aber hat mich trotzdem nicht gelangweilt. Ich fand ihn trotzdem nicht so zum Rausrennen schlimm. Weißt du? Nicht mal eine
Pinkelpause. Nein, also zum Rausrennen schlimm fand ich den ja auch nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Dafür sah er halt so gut aus. Zum Rausrennen schlimm, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wann ich je eine Kinovorstellung frühzeitig verlassen habe, okay? Das passiert bei mir so, es ist bei mir ein einziges Mal in meinem ganzen Leben passiert, dass ich frühzeitig aus einem Kinofilm rausgegangen bin. Das ist einmal passiert, weißt du das?
Ich überlege gerade, ob ich es überhaupt jemals gemacht habe. Ich
kann mich ja, nicht bei mir war es genau einmal der Fall.
Ich bin eingeschlafen schon, das habe ich
ja, das
mir
auch
durchgeschlafen,
passiert.
Wenn der Kacke ist.
Das ist mir auch passiert. Tatsächlich bin ich schon mal bei einem Tim Burton-Film eingepennt, und zwar bei Miss Peregrine and the Home of the Peculiar Children. Und jetzt, ja, wo ich das Tim Burton-Ranking lange, lange vorbereitet habe, oh, ich bin so froh, dass das ganz gut angekommen ist, weil da ist so viel Arbeit reingesteckt worden, meine Fresse. Und ich habe den Film jetzt noch mal gestreamt und ich schwöre dir, ich habe den nicht mehr geguckt, seitdem der im Kino lief. Und nach den ersten 40 Minuten wurde ich wieder schläfrig. Und ich so, oh Gott, es lag damals wirklich am Film. So. Und nee, rausgelaufen bin ich nur bei einem Film namens Skyline. Das,
Dwayne Johnson-Film?
Nee, es war so ein richtig beschissener Alien Invasion Film mit Turk oder Scrubs.
Ach du mein lieber Gott.
Der war wirklich zum Kotzen schlecht.
Es dämmert bei mir. Ich glaube, ich habe den Trailer gesehen.
Ich wollte mal rausgehen und ich weiß, damit setze ich mich in Brennnessel. Ich wollte das Kino verlassen, weil ich bin nie offended. Es sei denn, du spielst halt mit wahren Ereignissen. Weißt du? Mir ist es scheißegal, ob es Gags gibt, die irgendjemanden treffen oder die geschmacklos sind. Das ist mir so scheißegal. Mir ist es egal, ob die Thematik irgendwie aneckt. Das ist mir wirklich scheißegal. Aber ich wollte Bader-Meinhof-Komplex. Ich wollte aus dem Kino rausgehen.
Mhm.
Ich wollte wirklich aus dem Kino rausgehen.
Aber bist du nicht?
Ich bin geblieben, weil der Film war trotzdem beachtlich gespielt und gemacht. Aber ich fand, dass die Ermordung des Bankiers, dass sie die dargestellt haben als Unfall. Und, oh, es hat sich eine Waffe gelöst. Ich weiß auch nicht. Ja. Also danach hat ja auch seine Witwe das Bundesverdienstkreuz zurückgegeben.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Und das verstehe ich, weil das geht gar nicht. Also das ist, weißt du, das ist so das Ding. Joker, einem fiktiven Film, absolut durch und durch fiktiv, wurde ja auch alles vorgeworfen, von wegen Incel-Bewegung, befeuert, was ich bis heute nicht verstanden habe, weil die Incel und generell sexuelle Thematik spielt doch überhaupt gar keine Rolle in diesen Filmen. Also so gar nicht. Er sucht ja nicht mal irgendwie, er ist jetzt nicht irgendwie frustriert, weil er keinen Sex hat. Oh, du hast einen Hund auf dem Schoß.
Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht ablenken. Nee.
Also er ist ja nicht frustriert, weil er keinen Sex hat. Er sucht, glaube ich, generelle einfach nur Human Connection und einfach irgendjemand, der lieb zu ihm ist. Also auch auf Freundschaftsbasis würde das schon reichen. Mhm. Weißt du? Also deswegen habe ich den Incel-Ding nie verstanden. Ich musste auch damals fairnesshalber das Wort überhaupt googeln, als damit so um sich geworfen wurde. Ich so, was ist ein Incel? Keine Ahnung. Ist das ein Einzeller? Weiß ich nicht. Und aber Bader-Meinhof-Komplex, ein Film, der tatsächlich eine echte Terrorbewegung schildert, diese ein wenig als Rockstars darstellt, einen ihrer bestialischen Morde als Unfall darstellt, ja, da war es überraschend still. Da war das Toben auf den fiktiven Film rund um Joker war gigantisch groß. Aber Bader-Meinhof-Komplex, ein Film mit der tatsächliche Mörder und Terroristen, die es so gegeben hat, porträtiert und das ein bisschen weichspült, weil die sind ja nicht ganz so böse. Doch, die waren sehr, sehr böse. Ich habe auch in der Universität mal einen Vortrag über die gehalten. Ich habe da sehr viel recherchiert tatsächlich. Ja.
Aber woher kommt das dann, dass die das als Unfall darstellen? Gibt's da, haben die das selber behauptet oder woher kommt das?
Dramaturgische Erfindung. Weil der Film stellt die ein wenig dar. Die sind halt Kommunisten, ja, sind aber irgendwie cool und gehen gern auf Partys. Und dann gehen die irgendwann in den Nahen Osten, auch in Terrorlager, aber für die ist das so, geil. Also es ist so komplett komisch. Also du hast das Gefühl, dass außer Ulrike Meinhof der Rest gar nicht so ideologisiert ist. Ja, was Bullshit ist, weil die waren so ideologisiert. Und dieser Film, ich weiß, eine krasse Tangente, also der Film, gerade der Case Bader-Meinhof, zeigt ja auch, wie schmal der Grat zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus ist und dass die Feindbilder sogar sehr ähnlich sind, weil Horst Mahler, der war ja Teil der des Bader-Meinhof-Komplexes, ist ins Gefängnis gegangen, kam raus, wurde NPD-Funktionär und spricht und hat in einem Interview den Hitlergruß gemacht und davon gesprochen, dass er sich das Vierte Reich wünscht. Also die Parallelen sind sehr nah da, sehr. Und naja, auf jeden Fall die Szene, wo sie eigentlich jemanden überfallen und erschossen haben, da sagt die eine, nein, mach's nicht. Und die streiten sich und dann ziehen sie an der Pistole und ein Schuss löst sich. Oh nein, jetzt ist er wirklich tot. Das wollten wir nicht. Und das ist so.
Also das ist eine rein dramaturgische Erfindung. Das hat auch keiner von Anwesenden behauptet im Nachhinein. Das ist so wahr. Also. Ja, das ist natürlich dann besonders blöd. Du hast recht, das klingt dramaturgisch sehr bequem, weil sie ja so sympathisch dargestellt werden.
Ja. Das ist ein bisschen Punkt. Und das finde ich sehr schlimm. Und ich verstehe, dass sich die Hinterbliebenen, die tatsächlich noch auf der Welt sind, dass das ein Mittelfinger ist, der schlimmer ist, als Mittelfinger an irgendwelchen Fans zu zeigen von einem Franchise, das sie nicht mögen oder so, weißt du? Und also das finde ich sehr, sehr schlimm, weißt du? Leute hatten ja damals Angst, als der Joker Barry Franklin in der Show erschossen hat. Werden das Leute nachahmen und so weiter? Das war die ellenlange Debatte. Gewalt in Filmen führt Gewalt in Filmen und Videospielen zu echter Gewalt. Und gibt es dazu? Ich so, ja, das ist für mich Fearmongering, aber der Film hat das auch gebraucht, weil der Film kam dann mit einer Kontroverse daher, auf der Todd Phillips gut reiten konnte. Aber ich finde das andere wesentlich fürchterlicher. Ich finde auch Pain and Gain deswegen so verabscheuenswürdig. Von Michael Bay. Das waren auch fürchterliche Leute, die gebaudet haben. Und die sind dort die coolen Bodybuilder. So, ich so.
Aber sind sie cool?
Ja.
Ich hatte das Gefühl, also mein Gefühl
sie sind dümmlich. Sie sind dümmlich, ja.
Ja, aber der macht sich doch die ganze Zeit lustig über die.
Ja, aber sie sind dümmlich ulkig und die trotzdem die Protagonisten und charmanten Kerle des Films, wo sie auch nicht so schlimm agieren wie in der echten Welt. Und das finde ich ist, weißt du, wenn du jemanden verloren hast, der wirklich von denen kaputt gefoltert und kaputt geschossen wurde, und es ist dort eine Comedy-Nummer, dann mach doch gleich eine O.J. Simpson-Comedy und nenn sie Bitches Be Crazy. So, kannst du machen. Ist aber auch ziemlich räudig. So. So. Und ja, aber gut, jetzt sprechen wir über Joker. Ich weiß nicht, wie diese Tangente überhaupt zustande kam. Ich glaube, wegen der ganzen.
Naja, gut, es ist gar nicht so weit hergeholt. Es geht doch darum, wenn du so ein Kunstobjekt wie einen Film hast, wie wir darüber nachdenken. Und es ist halt ein Unterschied, ob es was komplett Fiktionales ist oder ob es halt etwas aufgreift, was wirklich passiert ist.
Ja.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Ach so, ja, nee, ich weiß, wie wir dazu kamen. Wir kamen dazu, als du gesagt hast, das war ja nicht zum Rausrennen aus dem Kino.
Ja, schon. Das ist jetzt,
genau.
Yeah. Da sind wir hergekommen. Nee, ich kann mich nicht entsinnen, jemals aus dem Film rausgerannt zu sein. Privat halt eine Sneak Preview, wenn du halt dich völlig vergriffen hast bei dem Film. Dass ich da halt schon eingeschlafen bin, ist schon passiert. Aber dann hatte ich wenigstens gut geschlafen in den Ledersesseln. So, es gibt Schlechteres, wie man seine paar Euro für einen Sneak Peek ausgeben kann.
Also gestern sind in der PV paar Leute rausgegangen.
In der Presseverführung?
Mhm.
Das ist halt so ein bisschen das Ding, das verstehe ich nicht ganz. Weil wir sitzen ja nicht zum Spaß in der Pressevorführung. Wir sitzen ja beruflich dort.
Mhm.
Und ich bin auch sehr picky bei den Pressevorführungen. Ich gehe nicht in jede rein. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in jede Pressevorführung reingehen würde. Dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, ich habe genug von dem Film gesehen. Ich kann die Zeit nutzen, um etwas anderes Produktives zu tun und dann in die nächste Pressevorführung zu rennen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber dadurch, dass ich so picky bin bei Pressevorführungen, also wirklich möglichst nur, wenn es relevant ist für uns, für einen Podcast oder für Video, durch den Podcast auch öfter als früher zum Beispiel, gehe ich viel öfter jetzt in Pressevorführungen, kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zur Not ärgere ich mich bis zum Schluss durch. Dann ist das halt so.
Ich auch. Also, ja, ich habe es ein paar Mal erlebt. Ich habe auch erlebt, als bei Once Upon a Time in Hollywood Leute wütend rausgerannt sind gegen Ende des Films. Das fand ich witzig.
Ja, das ist halt. Aber das verstehe ich schon. Ja, ich weiß nicht. Da verstehe ich das. Auch interessanter Punkt. Wie geht man mit echten Ereignissen um? Der Weg, den Tarantino wählt, ist zwar ein Exploitation-Weg, aber ein satirischer und geschichtsrevisionistischer im positivsten Sinne.
Ja, das ist halt auch das Ding. Also, um jetzt noch mal diesen Zirkelschluss zu bringen zu dem, was ich davor gesagt habe. Pain and Gain und Bader-Meinhof-Komplexe. Bader-Meinhof-Komplex sind zwei Historienfilme, die sich nicht auf die Fahne schreiben, sie sind Satire, sondern sie sind autobiografisch. Okay?
Nee, ich finde, Pain and Gain ist Satire. Finde ich wirklich.
Ja, okay, aber in beiden Fällen, gut, es gibt trotzdem eine Verbindung. Gut, Bader-Meinhof-Komplex schreibt sich richtig autobiografisch zu sein drauf.
Mhm.
Aber in beiden Fällen sind ja die Antagonisten der wahren Geschichte, also die Verbrecher der wahren Geschichte, im Vordergrund.
Mhm.
Und wir haben es hier mit Mördern zu tun.
Mhm.
Wir haben es hier wirklich, das kann man auch anders darstellen. Ich meine, es gibt auf Netflix Dahmer, war sehr ekelhaft. Aber seine barbarischen Taten sprechen dann halt auch für sich. Und du kannst halt auch barbarische Taten für sich sprechen lassen, ohne sie im Film noch mal kommentieren zu müssen. Weil ich denke sowieso, dass man nicht immer alles kommentieren muss, sondern Taten für sich sprechen lassen kann.
Mhm.
Weil man dem Zuschauer auch ein bisschen Grips zutrauen sollte, wie er das dann deutet. Ja?
Mhm.
Aus Killern ulkige Jim Bros zu machen, finde ich persönlich ein bisschen geschmacklos. Ich finde nicht, dass der Film verboten gehört, weil ich glaube generell, wer Filme verbieten will, hat ein Problem mit der Kunst im Gesamten. Aber ich finde es geschmacklos. Ich finde es hart geschmacklos. Und ich finde Bader-Meinhof-Komplex krass geschmacklos.
In Tarantinos Fall, ganz kurz, Pain and Gain finde ich ja auch insgesamt geschmacklos und nicht mal einen wirklich guten Film, aber finde es jetzt nicht, dass er da zu sehr über die Grenzen, weil weißt du, es ist halt irgendwo Satire und ich glaube, er scheitert als Film vor allem daran, dass der es nicht schafft, dass du die Figuren überhaupt irgendetwas nachfühlen kannst. Die sind dir egal. Und ich hasse die alle und von mir aus können die alle sofort erwischt und getötet werden, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Es ist mir wirklich, das ist ja das Problem des Films.
Dass naja, aber das sind halt typische Michael Bay-Figuren, die halt so coole Sprüche raushauen und so weiter. Und die sollen wir auch ein bisschen feiern. So sollen wir ein bisschen feiern.
Echt? Ich finde das gar nicht.
Ja.
Ich
find aber es war seine Absicht. Aber es war seine Absicht.
Okay, und das habe ich nicht so gesehen.
Und in Tarantino ist es ja was anderes. Erstens, wenn er geschichtsrevisionistische Filme macht, dann sind sie so offensichtlich als solche gekennzeichnet, dass es okay ist. Mhm. Inglourious Basterds fängt wortwörtlich an mit Once Upon a Time in Nazi-Occupied France. Das ist ein Märchen. Diese Charaktere gab es nicht. Die Bastards gab es nicht. Shoshana gab es nicht. Hans Landa gab es nicht. Ja. Und in Once Upon a Time in Hollywood, Cliff Booth und Rick Dalton gab es nicht. Aber er hat da seine Inserts von, und nicht zu verwechseln mit Incels, liebe Leute da draußen, von seinen eigenen Schöpfungen, die in seiner Traumversion die Geschichte so umschreiben, dass es für ihn moralischer ist. Mhm. Das heißt, in seinen Filmen werden ja auch die Bad Guys so getötet, wie sie im echten Leben gemordet haben. Mhm. Nazis zusammengefercht in einem brennenden Gebäude, noch erschossen, dass man so viele kriegt wie möglich. Mhm. In Django ein Sklaventreiber ausgepeitscht von einem ehemaligen Sklaven. Mhm. In Once Upon a Time in Hollywood die Manson Killer von jemandem umgebracht, der komplett auf Ecstasy ist. Mhm. So, das ist das, was er macht. Und das ist für mich spannend.
Ja. Über das Handwerkliche in dem Film haben wir ja aber auch schon geredet. Was wir noch unterschlagen haben, ist die Musik. Also abseits des Jukebox-Musicals, das der Film ja auch ist, ist, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus.
Oh, dieser Name, ne?
Ja, sie heißt Ildur Guðnadóttir.
Ja.
Die den Oscar gekriegt hat für den ersten Film, hat hier auch wieder die Musik abgeliefert. Und zusammen mit den Bildern von Lawrence Scherr sorgt das wieder mit für die besten Momente natürlich.
Ja.
Handwerklich, du hast ja auch selber gesagt, das kann man dem Film nicht vorwerfen, das sieht wahnsinnig gut aus.
Das sieht wahnsinnig gut aus, das sieht stellenweise sogar besser aus als Teil 1. Erst recht, was sie mit Schatten und mit Licht machen, wie sie diese Zelle von Arthur da sogar zeigen. Und das Letzte, was du siehst, die Zigarette da drin. Mhm. Also, das sind wirklich Bilder, die ich mir an die Wand hängen würde.
Mhm. Ja, ja, Bilder für an die Wand. Ich dachte mir auch mittendrin so, das sind, egal wie der Film jetzt insgesamt aufgenommen wird, das sind viele Bilder für Social Media dabei.
Ja, voll.
Haben sie auch vorher im Vorfeld viel für Social Media ausgeschlachtet, aber da sind viele Bilder dabei, die in GIFs immer und immer wieder ab jetzt zitiert werden. Bin ich mir relativ sicher. Sieht dafür einfach viel zu gut aus. Aber da sind wir uns ja einig. Eine andere Frage jetzt, und da waren wir jetzt beide noch, finde ich, ein bisschen schwammig. Wie viel Musical steckt denn jetzt wirklich in Joker? Und ist es denn ein gutes Musical?
Also, es ist tatsächlich überraschend unterwältigend, der Musical-Aspekt des Films. Weil er, was mich jetzt auch, wollen wir schon direkt in den Spoiler-Part springen?
Von mir aus können wir auch einen Spoiler-Part springen. Wir haben jetzt über eine Stunde über den Film und tausend andere Filme geredet. Von mir aus können wir auch einen Spoiler-Part machen.
Okay.
Spoiler à trois.
Spoiler à trois. Dann kann ich auch sagen, was mein Problem mit Folie à deux ist, worüber wir auch davor gesprochen haben.
Aber bleiben wir beim Musical.
Ja, deswegen.
Ja,
und die Musical spielen da nämlich eine große Rolle.
Mhm.
Okay. Und zwar die Folie à deux wäre die geteilte Psychose, die Leute genau zusammen erleben. Das ist genau einmal kurz der Fall. Sieht man schon im Trailer, wenn Harley, obwohl selbst das ist nicht hundertprozentig der gleiche Fall, Harley und Joker tanzen rum und in Jokers Kopf ist es ein wundervolles Musical, wundervoll inszeniert. Danach ist er eigentlich nur noch alleine in seiner Zelle und jedes Mal, wenn es irgendeinen Moment gäbe, wo der Plot ein bisschen anhalten sollte, dann singt er vor sich hin und in seinem Kopf ist eine andere Musical-Nummer. Die Songs sind beliebte Jazz-Klassiker, die sind auch teilweise gar nicht schlecht umgesetzt.
Mhm. Also, immer noch Lady Gaga, die singt, hallo.
Ja, klar.
That's Life von ihr fand ich fantastisch.
Ja, ich mag auch hier Burt Bacharach, dass sie das nochmal benutzt haben, was schon im Trailer war. What the world needs now is love. Also, rest in peace, Burt Bacharach. Du warst eine fucking Legende und bist in 2 von 3 Austin Powers-Teilen aufgetaucht. So. Das ist für mich der Inbegriff von Style over Substance. Sie hatten coole Ideen, Lady Gaga und Joaquin Phoenix zu Harley und Joker zu machen und die so eine crazy Musical-Nummer abzuziehen. Zu lassen. Und da habe ich ein anderes Beispiel aus der Filmgeschichte, wie man so etwas besser machen kann, es cleverer in die Story mit einbringen kann und sowohl diesen schelmischen Humor von Joker und Harley haben zu können, plus der tatsächlichen Tragweite der Gewalt, die die beiden repräsentieren. Und das ist Sweeney Todd.
Ja. Es ist besser Musical, definitiv.
Ja, definitiv.
Ja, stimmt. Das ist eine Folie à deux, die sie da eigentlich durchleben. was das Musical angeht, ja, ich bin bei dir, es sieht gut aus. Die Musikauswahl ist auch gut und die drehen da auch durch. Und man merkt auch, sie hatten einfach viel Spaß dabei, das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Mein Problem damit ist, es bringt nichts dem Film.
Absolut nichts. Das ist, es bringt ihm absolut nichts. Und warum es auch keine Folie à deux ist, ist, weil sie erlebt das ja gar nicht. Es erlebt nur er.
Ja, aber es ist ja das, es ist immer der gemeinsame Status der Beziehung gerade.
Ja und nein.
Es ist immer das Gemeinsame.
Nein,
es ist. Und ich weiß nicht, ob das nur sie ist. Also,
nein, es ist nur er. Es ist jedes Mal nur er.
Nur er, meine ich.
Es ist jedes Mal nur er, wenn er alleine in seiner Zelle ist oder alleine kurz vor einem Anruf ist, dann stellt er sich das alles so vor.
Nee.
Doch.
Nein, als sie ausbrechen, fängt sie ja an zu singen.
Das ist genau das einzige Mal, wo die beiden was zusammen erleben.
Aber damit ist es ja nicht immer nur so.
Nein, aber selbst dort siehst du, dass sie einfach mit ihm Blödsinn macht und mit ihm tanzt, weil sie ist gar nicht so verrückt, was der Film uns auch zum Schluss verrät.
Als sie ihn in der Zelle besucht, also nicht in der Zelle besucht, sondern als sie im Besucherzentrum besucht, singt sie ja auch.
Ja, sie singt ihm was vor, was aus der Musiktherapie kommt einfach. Aber er macht daraus in seinem Kopf jedes Mal Musicals später. Jedes Mal. Auch allein, als sie einfach mit ihm tanzt, weil sie hat ja den Raum angezündet, wo ein Film gezeigt wurde. Und es war ja Teil dieser Music Class. Mhm. Also singt sie was, weil sie Lady Gaga ist und vertraglich anscheinend immer singen muss. Und tanzt ein bisschen mit ihm, weil sie es lustig findet, mit ihm jetzt zu fliehen. Aber in seinem Kopf ist es dieser schöne Walzer, der auch im Trailer ist. Und das ist etwas, was nur er erlebt. Und das ist dann keine geteilte Psychose mehr.
Das ist nicht geteilt, aber dadurch, dass sie mit ihm singt, ist
sie singt mit ihm, aber er macht daraus eine Psychose. Er macht daraus etwas, das jedes Mal, was ja der Film fast 1:1 adressiert, auch im Gerichtssaal, wenn er sich zurückzieht, zieht er sich zurück in den Joker, was ja diese relativ brillante Cartoon-Nummer am Anfang, dass der Film mit einem Warner Brothers Cartoon anfängt. Mhm. Und zwar Arthur mag es mittlerweile nicht mehr im Schatten des Jokers zu stehen. Mhm. Weil wenn er der Joker ist, ist er ja selbstbewusst und gibt sich auch ganz anders und hat eine andere Körperhaltung. Und genau diese Körperhaltung hat er in dieser Psychose. Weil er glaubt, dass er nur als Joker was wert ist für Harley, was er auch ist. Nur als Joker, weil sobald, Spoiler-Alarm, er das nicht mehr sein will, sie kein Interesse an ihm hat. Deswegen ist das so krass keine geteilte Psychose. Sie bewundert etwas, was abstrakt ist, und zwar die Idee des Jokers, weil auf Metaebene ein Film entstanden ist, basierend auf den ersten Ereignissen.
Ja, aber es ist doch dann deswegen nicht mehr eine geteilte Psychose, weil er sich daraus zieht.
Nein, es war nie eine, weil die beiden ganz andere Sachen gesehen haben.
Es war immer eine Fantasie, okay, ja.
Sie war einfach
aber das ist die Aussage des Films.
Sie war einfach nur ein Fangirl von einem Typen, aus dem mehr gemacht wurde, als er je ist. Mhm. Was auch so ein bisschen die Kritik ist an Joker 1, dem Film, auf Metaebene. Das ist so offensichtlich, dass das gar nicht subtil ist. Und er hat richtige Fantasien und Allüren in seinem Kopf, die er mit Harley erlebt, aber sie ist nie Teil davon in Wirklichkeit. Und das ist keine geteilte Psychose. Eine geteilte Psychose wären, wenn die beiden die ganze Zeit zusammen verrückte Sachen erleben. So ein bisschen, ich kann nicht fassen, dass ich gerade dazu gezwungen werde, einen anderen Film, den ich nicht mag, als positives Beispiel zu benutzen, aber ich tue es jetzt. Wenn es wie in Sucker Punch wäre, okay, wo die das zusammen erleben in der Anstalt. Die erleben ja diese crazy Abenteuer zusammen. Und dann sind sie wieder in der Anstalt.
Ja.
Das wäre eine
Geteilte. Okay, ich sehe schon, du hältst dich viel mehr an der wortwörtlichen Bedeutung von geteilter Psychose auf, als ich es tue. Aber okay, das lassen wir einfach so stehen. Aber Sucker Punch-Vergleich passt übrigens ganz gut, weil Sucker Punch war was ursprünglich? Ein Musical.
Ja,
war es ein Musical. Deswegen haben die sogar, das haben die kurz in der Vorproduktion oder während dem Dreh sogar geändert, aber wenn du den Soundtrack von Sucker Punch hörst, es ist auch ein Jukebox-Musical gewesen, die Darsteller alle zusammen, auch Oscar Isaac, singen die Songs aus Sucker Punch.
Ach krass.
Und im fertigen Film hörst du, glaube ich, aber immer die Originalsongs, du hörst nicht die Interpretation der Darsteller.
Ja, das stimmt.
Aber die hörst du im Soundtrack.
Ach cool.
Weil das ursprünglich so gedacht war. Und ich glaube, das wäre auch der bessere Film gewesen, wenn Zack Snyder da mutiger gewesen wäre und nicht ein nicht wieder eingezogen hätte und dann das gemacht hat, was er gemacht hat. Aber insofern ähnelt Sucker Punch tatsächlich sehr Joker 2.
Ja, yeah, ich musste auch ein bisschen dran denken.
Jetzt nochmal zur Musical-Kritik überzugehen. Ich bin ja auch ein Fan von Jukebox-Musicals. Blues Brothers ist mein Lieblingsmusical überhaupt. Mm. Und das Problem ist ein bisschen, das hat Fabian auch nochmal in unserem anderen Podcast, die Quadrataugen, sehr schön auf den Punkt gebracht, dass Musicals davon leben, dass wenn Gefühle so eine neue Ebene erreichen, dann muss das gesungen werden.
Ja.
Weil der Gesang und der Tanz, die Inszenierung, die bringen das erst wirklich auf den Punkt.
Ja.
Das ist die Stärke von Musicals.
Ja.
Und das ist die Schwäche dieses Films, weil keine einzige der Musical-Nummern hat ein Gefühl, das ich nicht schon vorher gesehen habe, genau in der Stärke noch mal übertönt.
Ja.
Also noch mal überhöht. Sondern es war im Prinzip, jetzt haben wir 2 Minuten Musical wieder, um mir das zu sagen, was ich schon vorher wusste.
Ja, nur mit schönen Bildern. Und das
nur
ist
mit
halt
schönen
das
Bildern. Das ist eine Menge Fun am Set, aber es bringt mir ja nichts.
Dadurch
ist der Film über eine halbe Stunde länger, als er sein müsste.
Guck mal, es gibt in einer meiner Lieblingsserien Buffy eine Musical-Episode. Und das ist total spannend, weil eine ganze Staffel lang wurde aufgebaut, dass fast alle der Figuren etwas in sich haben, was sie nicht wirklich sich trauen auszuquatschen. Mhm. Ja? Und durch einen Zauber lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf und das in Musical-Form. Mhm. Das heißt, es hat sogar eine dramaturgische Fallhöhe. Das heißt, sie singen das aus, was sie vor sich, was sie geheim gehalten haben. Das heißt, es ist sogar für den Plot hart relevant. Mhm. Hier null. Es ist einfach null. Du hast es sehr richtig gesagt. Es ist da, es sieht ganz hübsch aus, aber das habe ich auch in meinem Review gesagt, aber irgendwann meldet sich auch das Gehirn und sagt, warum? Warum ist das gerade so? Und es gibt keine Antwort dafür, außer weil. Und das ärgert mich. Das ärgert mich richtig krass, weil das ist dieser Inbegriff von Style over Substance und dann ist auch ab einem gewissen Punkt diese Anschuldigung, einfach nur prätentiös zu sein, gerechtfertigt.
Ja, also, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Ja. Das muss man dem Film vorwerfen. Das ist das eine. Wir haben nicht mehr super viel Zeit, leider. Weil, aber ich merke aber auch, wir könnten noch 2 Stunden über den Film
reden. Wir könnten locker, ja, wir könnten locker eine Woche über diesen Film reden.
Aber weißt du, das möchte ich insgesamt dem Film auch hoch anrechnen. Ich bin da rausgegangen und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss noch drüber nachdenken. Das habe ich auch nicht so oft bei Filmen.
Also ich war wirklich sauer einfach nur.
Ja, ich weiß.
Ich will noch eine Sache kurz ansprechen. Also wir haben ja auch schon über die Gerichtsverhandlung gesprochen.
Ja.
Weil ich meinte ja zu Beginn, meine These war ja, dass ich finde, der Film hat immer wieder Momente, wo ich sage, jetzt kommt eine spannende Idee und sie machen nichts draus. Ich probiere das jetzt so schnell wie möglich zu machen. Meine erste war diese ganze Idee, ob es Cartoon oder Musical ist. Mhm. Wie du sehr richtig gesagt hast, so wirklich draus machen sie nichts. Mhm. Das zweite war, der Joker ist katatonisch in Arkham, kammerspielmäßig Thriller und redet nicht wirklich. Mega spannend. Was machen sie daraus? Gar nichts. Er fängt da irgendwann doch an zu reden. Und warum hat er davor nicht geredet? Keine Ahnung, weil ist so. Das fand ich ärgerlich. Vor Gericht will er sich behaupten, ab einem gewissen Punkt selbst verteidigen. Mhm. Feuert seine Anwältin und will das in Clown-Make-up machen. Ich so, boah, was für eine brillante Idee. Jetzt kann er, was sie ja mit Harley nicht gemacht haben, weil es halt anders ist, in die Köpfe dieser Masse noch mehr reingehen, weil das ist diese selbstbewusste Persona. Ne? Mhm. Jetzt kann er, der Meistermanipulator, sich so, was machen sie daraus? Nichts! Sie recappen nur den ersten Film.
Ja, aber, und da ist mein Aber schon, sie machen nichts daraus, weil er an seine Grenzen stößt bei Mr. Puddles.
Ja.
Gespielt von Gary Little heißt er, glaube ich.
Ja, aber das ist für mich selbst so ein Deus Ex Machina-Moment, weil der eine ihn daran erinnert, zu mir warst du immer nett und du bist doch eigentlich ein netter Kerl. Und auf einmal schmeißt er die ganze Charakterentwicklung um und sagt, hast recht, ich will nicht mehr Joker sein.
Ich muss mich kurz korrigieren, der hieß Lee Gill und seine Figur heißt ja Gary. Gary ja. Puddles.
Ja.
Nee, das ist für mich der emotionalste Punkt des Films und sehr schwer auszuhalten. Und ich fand es so wichtig, dass er die Szene aus dem ersten Teil, diesen Mord, noch mal aus dieser Perspektive erzählt. Und wie Arthur das dann zum ersten Mal, das, was er getan hat, anders wahrnimmt. Das war so ein erleuchtender Moment. Auch ein Moment, wo seine, also auch die, ich meine, die Verteidigung war ja eh schon mit dem auf Wahnsinnigkeit zu plädieren und so. das war ja dann da eh schon flöten gegangen, aber spätestens ab dem Zeitpunkt war auch ihm klar, das sind nicht einfach zwei Persona.
Mhm.
Es sind nur zwei Perspektiven auf das, was da passiert ist.
Ja, genau.
Und er hat sich geweigert, die andere Perspektive einzunehmen. Und jetzt wird auch die Empathie, die in Arthur Fleck ganz groß drinsteckt, herausgefordert. Ich muss an der Stelle auch ein bisschen an dich denken, weil du ja gesagt hast, der erste Film hätte ja auch nicht Joker heißen müssen, hätte auch Arthur heißen können.
Mhm.
Ich finde, der zweite Film hätte nicht Folie à Deux heißen müssen, sondern hätte Arthur heißen können.
Ja, hundertprozentig. Aber selbst da war mir die Charakterentwicklung zu gering. Weißt du, wenn es auch eine reine Arthur-Story ist, für mich war das zu plötzlich. Und auf einmal sagt er möchte nicht mehr Joker sein. Und erneut, selbst hier.
Aber das ist nicht auf einmal, sorry, jetzt unterschlägst du das, was dazwischen passiert ist, zwischen Mr. Puddles und seinem Schlussplädoyer.
Ja, trotzdem. Wenn du jemanden schon so weit getrieben hast, und es wurde ja auch angedeutet am Ende des ersten Teils, weil damit geht der Film eigentlich dahin zurück, dass der Joker ja eigentlich nur Leute getötet hat, die gemein zu ihm waren. Und da hat er halt selber die Bestie rausgelassen. Mhm. Ja?
Mhm.
Aber wir haben Joker 1 gesehen und er hat am Ende seine Therapeutin umgebracht. Und die hat ihm gar nichts getan.
Oder auch nicht, weil der unzuverlässige Erzähler. Es ist witziger, ich habe tatsächlich das Ende eher als Fantasie immer verstanden. Ich habe das gar nicht so verstanden wie du.
Hm.
Ich habe es genau umgekehrt interpretiert. Ich fand das Ende auch zu viel Fantasie aufgesetzt, weil auch wieder aus Taxi Driver geklaut, das Märchenende, das Taxi Driver hat, kann ja so nicht sein. Du müsstest hinterfragen, was du siehst. Also zumindest hinterfragen.
Hinzu kommt, dass der Film halt einen auch trollt.
Aber gibst du mir da nicht recht? Das ist das Ende von Taxi Driver. Und weil der Film so sehr von Taxi Driver klaut, musst du in beiden Filmen das Ende hinterfragen, das dir gerade erzählt wird.
Ja, richtig. Aber im Gegensatz zu Taxi Driver wirkte das Ende vom Joker so, als wäre er das erste Mal richtig gefasst. Und als wäre es ein Schlusskommentar auf den Film. Bei Taxi Driver wurde ja so etwas nie getan.
Naja doch, er ist am Ende ziemlich gefasster Mensch auf einmal.
Ja, aber weiß worauf
da, ich finde schon, dass das dreist abgeschrieben ist wieder. Finde ich wirklich.
Dann macht der Film noch Türen auf. Weißt du, auf der einen Seite will er sich so weit wie möglich entfernen vom DC-Universum.
Mhm.
Das macht dieser Film klar, ja. Aber dann muss der District Attorney Harvey Dent sein. Einfach nur, um es zu sein.
Ja gut, wir hatten vorher die Wayne-Familie. Das passt
ja dazu. Aber mit der Wayne-Familie haben sie ja irgendwas gemacht.
Der ist dir eigentlich aufgefallen, was mit Harvey Dent passiert ist in dem Film?
Ja, bei der Explosion. Aber es sah nicht so aus, als wäre sein Gesicht entstellt.
Nee, nicht so entstellt wie in Dark Knight. Aber es ist nur die linke Gesichtshälfte. Es ist genau die Gesichtshälfte, die Harvey Dent auch in den Comics, die da entstellt wird.
Ja, und das Ende. Ich mochte einfach nur die Bildsprache, weil ganz am Ende Harley verlässt ihn, weil er ja nicht mehr Joker ist und er wird wieder verhaftet. Ihn erwartet anscheinend der Stuhl.
Ja, aber ganz kurz, lass uns ganz kurz dabei bleiben. Ich finde, hierfür fällt für mich einer der Schlüsselsätze des Films. Das war alles nur eine Fantasie. Und dann geht sie und verlässt ihn.
Ja.
Und das ist für mich so der wichtigste Kommentar auch zum ersten Teil, dass das alles nur eine Fantasie ist, so wie du die Figur des Jokers glorifizierst, du als Zuschauer. So solltest du es eben nicht tun, es ist nämlich nur eine Fantasie, es ist immer noch Arthur Fleck.
Aber das spreche ich auch in meinem Video an. Ich finde, man sollte den Joker nicht glorifizieren und nicht sagen, yay, ich bin auf seiner Seite.
Ja.
Ich finde sogar im ersten Teil ist man sehr häufig so nach dem Motto, oh Gott, bitte snap.
Ja, aber ich erwische viel zu viel, dass Leute ihn anders wahrnehmen, den Film.
Ja, aber dafür auch stringentes Character-Building wegmachen, nur damit du diese Leute erreichst mit dem Mittelfinger, wirkt für mich kleinlich.
Aber ist das stringentes Character, ist das nicht die Stringenz, die der erste Film, also wir gehen da auseinander, dass wir die Enden unterschiedlich wahrnehmen, einfach vom ersten Film.
Nee, also ich finde halt ein Charakter, der einen Film hat, um sich komplett zu entwickeln, nur im nächsten Teil sich komplett wieder zurückzuentwickeln, finde ich langweilig. Finde ich generell einfach langweilig.
Okay,
fair. Das ist für mich kein gutes Storytelling. Das ist für mich kein gutes Character-Building. Ist es einfach nicht. Wenn er zumindest sich in eine dritte Richtung entwickelt hätte, tut er aber auch nicht wirklich. Und am Ende des Films, ich mochte das Bild, als er da lag, weil er lag genauso da, wie er da lag, als die Welt ihn niedergehauen hat und
am
dieses Joker-Symbol ankam. Und ihn will ja anscheinend jemand sehen. Und das ist dieser eine Typ, das ist ein Psycho, der die ganze Zeit so im Hintergrund zu sehen ist im Film. Mhm. Und der erzählt ihm quasi den gleichen Witz, den er Murray erzählt hat. Und damit sagen sie endgültig, das war alles keine Joker-Story, was wir euch gezeigt haben. Der Film heißt zwar so, aber fuck off. Und zwar, er fragt ihn, was passiert mit einem Clown, also ich paraphrasiere, der einen Psychopathen, der ihn bewundert, enttäuscht, er kriegt, was er verflucht nochmal verdient und sticht ihn ab. Ja. Das bedeutet, und wir sehen, wenn wir genau hingucken, der kratzt sich dann selber so ein Grinsen rein. Also ist das quasi die Origin-Story von Heath Ledgers Joker wahrscheinlich. Und
ja, also es ist angelehnt an Heath Ledgers Joker mit dem Grinsen.
Also aber das auch Heath Ledger ist
der einzige Joker mit dem.
Der Grund, warum wir einem Charakter namens Arthur die ganze Zeit gefolgt sind, über zwei Filme lang, er eine Entwicklung hatte in Richtung Joker, wir eine Figur hatten namens Harley Quinn, die aus irgendeinem Grund die ganze Zeit Lee genannt wurde, die keine Therapeutin war, sondern selber einfach nur eine, die sich hat selber einweisen lassen, weil sie ein Fangirl war, weil sie einen Film 20 Mal geguckt hat.
Ey, wir sagen, dass sie Psychologie studiert hat und ja, dass toll. Sie eigentlich Harleen heißt.
Ja.
Und nee, Harley nennen sie, glaube ich.
Harleen Quinzel ist ja ihr richtiger
Name. Ja, ist der richtige in den Comics, aber ich glaube, sie haben Harley Quinzel gesagt.
Ja, und dann ist sie, ja, dann ist es einfach nur Name-Dropping ohne Sinn und Verstand für mich. Und ja, also es hat für mich halt von vorne bis hinten nicht mehr funktioniert. Ich war so, jetzt ist retroaktiv auch der erste Teil kaputt. Jetzt, also mit diesem Ende ist retroaktiv auch der erste Teil kaputt. Ich verstehe, Todd Phillips hat es auch gemacht an Warner Brothers, diesen Mittelfinger, weil er so genötigt wurde, diesen zweiten Film zu tun. Und indem er Arthur wortwörtlich ausbluten lässt da vor seiner Zelle, hat er die Möglichkeit, eine Trilogie draus zu machen, auch noch vernichtet. Ist okay, das verstehe ich. Aber zu welchem Preis? Und ich frage mich immer, zu welchem Preis? Und ja.
Das ist glaub, und auch da gehen wir auseinander, weil ich finde das so ballsy von ihm. Ich finde das ballsy von ihm zu sagen, ich vernichte hier aber auch endgültig jede Art, jede Möglichkeit einer Fortsetzung. Und ich glaube halt nicht, also genötigt, also klar, ne, die haben natürlich einen Koffer Geld vor seiner Tür geparkt, bis er das gemacht hat. Aber genau wie Joaquin Phoenix, also vor allem wie Joaquin Phoenix, halte ich ihn für einen Überzeugungstäter, was das angeht. Zumindest bei Joker, bei Joaquin Phoenix sowieso, der macht nichts, worauf er nicht wirklich Lust hat. Wie wir ja auch kürzlich erst wieder gelernt haben, verlässt er einen Film unmittelbar vor Drehstart, wenn er nicht dran glaubt, wenn er es nicht fühlt. Dann macht er das halt nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass alle Beteiligten es gefühlt haben in dem Film. Ich finde, da haben wir noch gar nicht geredet, ich finde ihn bis zur letzten Nebenrolle geil besetzt, den Film.
Ja,
bis Brandon zur letzten Gleason Nebenrolle.
War tatsächlich ein krasser Scene-Stealer.
Ja. Und auch mit der engelsgleichen Stimme, wie Kollegin Jenny von Moviepilot so schön gesagt hat.
Was?
Die engelsgleiche Stimme von Brandon Gleason.
Na, ich war sogar schockiert, dass sie ihm den irischen Akzent weiterhin gestattet haben als amerikanischen Cop dort. Aber das fand ich gut.
Sie haben ihm auch einen irischen Namen gegeben in dem Film. Ich glaube, das ist Sullivan oder so, ne?
Ja, ja, also besetzt und gespielt ist der wundervoll. Er sieht auch wundervoll aus.
Für Lady Gaga haben wir noch nicht so viel gesagt. Die spielt das auch toll, finde ich. Die ist ja auch eher Hit und Miss für mich.
Ja, ja, aber sie ist hier, finde ich, leider ein bisschen unterfordert, muss ich sagen.
Ja, das schon.
Also man hätte noch wesentlich mehr aus ihr rausholen können, aber die Szenen, in denen sie antreten soll, da macht sie alles, was ihr das Drehbuch gibt. Das muss man sagen. Mhm. Aber das ist halt mein größtes Problem. Ich finde das Drehbuch wirklich unfassbar schlecht. Es ist für mich ein Flickenteppich, es ist für mich ein Haufen von Ideen, wo nicht eine zu Ende gedacht ist. Und es ist, als wenn du so ein Brainstorming-Zettel, den du an der Wand hättest, verfilmt hättest. Weißt du?
Du, ich finde, die Hauptidee des Mittelfingers, die wir jetzt so oft zitiert haben, die wird bis zum Ende durchexerziert. Und das mag durchaus auch ein Problem sein, aber ich kann nicht sagen, dass es nicht bis zum Ende durchgedacht ist. Aber dass es ein Flickenteppich ist, das spürt man. Das ist ein wesentlich unrunderer Film als der erste. Und ich glaube dir, dass der sehr vielen Leuten auch den ersten Film kaputt macht. Und ich glaube, dass das notwendig war. Und deswegen mag ich ihn.
Aber warum so, notwendig? Das ist das Spannende.
Weil ich zu viel erlebe, dass der Film glorifiziert wird. Also wirklich. Ich würde ja auch durch die Ästhetik, ist auch ein sehr ikonischer Film, der Treppentanz und so. Was, wie viele Leute, diese Treppe, die wirst du nie wieder, ohne dass Menschen dort sind und gerade Fotos machen und antreffen. Das ist diese Treppe in New York da, die ist jetzt berühmt, die ist ein Social Media Star. Ja. Leute tanzen da drunter, runter und machen Fotos davon. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich dem widerstehen könnte, wenn ich dort wäre. Mhm. Aber das ändert ja nichts daran, dass, wie soll ich sagen, diese ganze Insel-Debatte kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist, der ist das Maskottchen geworden der Inselbewegung. So, what the fuck? Das war nicht die Absicht von Todd Phillips, hat er mehrmals denied. Dass man das so interpretiert, als würde er Sassy Beats Figur am Ende eventuell umbringen, ist auch so eine Insel-Fantasie. Sowohl von Insel selber, als von Leuten, die glauben, dass es ein Inselfilm ist. Habe ich auch schon tausende Debatten geführt. Weißt du, ich habe ja auch mal ein Video dazu gemacht. Ich habe ja nur ein Video zum ersten. Nee, das stimmt gar nicht. Jetzt mittlerweile zwei Videos dazu gemacht. Einmal über die Gewalt und wie Medien mit Gewalt umgehen und wie wir Gewalt rezipieren und was das mit Joker zu tun hat, habe ich bei mir auf dem Channel gemacht, auf Nerdkultur. Und auf GigaTV Mac habe ich neulich ein Video darüber gemacht, wie genial gemacht der Film ist. Ne? Mhm. Etwas, was ich am Anfang auch schon angedeutet hatte. Der erste Teil. Und ich hatte gerade unter dem ersten Video, wo es auch um die Gewaltdebatte geht, so viele auch unnötige Diskussionen mit Menschen, die den Film so komplett anders interpretieren, aber auch glorifizieren. Seitdem bin ich noch mehr der Überzeugung, dass dieser Film, dass der erste Film nicht nur kritisch hinterfragt wird.
Ja, aber ich denke, selbst wenn das der Fall ist, ich denke, selbst wenn er nicht kritisch hinterfragt wird, gibt es keinen Grund dafür, nur weil ein paar Leute zu doof sind, das zu verstehen oder das für sie so interpretiert oder sonst was, ein Sequel zu dem, das den ersten entmystifiziert, dekonstruiert und auf Charakter und Plot einen Scheiß gibt, nur um diese Message durchzukriegen.
Ich weiß nicht, ob es ein Scheiß geben ist, weil das ist ja genau der umgekehrte Fall. Die Idee dahinter ist ja, eben keinen Scheiß drauf zu geben.
Man darf immer nicht vergessen, all das, all dieser merkwürdige Kulturkampf und kontroverse Scheiße wird auf dem Rücken einer der beliebtesten Figuren, ich sag's verflucht nochmal, der modernen Literatur ausgetragen.
Aber ist sie nicht genau dafür da, dass man in verschiedenen Iterationen sie unterschiedlich bespricht und ihr immer wieder neues Gesicht verpasst, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja und
genau
nein.
Dafür ist sie doch da. Genau ja, für solche Experimente. Das schätze ich an dem Film. Weißt du, was ich an Joker 1 schon nicht mochte? Oh,
fuck. Siehst du, der Hund mag Joker 2 auch nicht.
Du bist so ein blöder Affe. Okay, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, weißt du, es gibt eine Sache, die mich schon immer ein bisschen gestört hat an Joker 1. Mhm. Es ist, ich glaube, das war ein ähnlicher Punkt bei dir. Dieses, hätte man es Joker nennen müssen? Ich finde es interessant. Ich fand, das gibt dem Ganzen so ein cooles Gesicht. Ist unter dem Comic-Aspekt und den Waynes und so, das all das einfließen zu lassen, auch in der Ikonografie ganz besonders. Aber am Ende des Tages springt dabei doch niemand heraus, der eine Gefahr für Batman ist. Arthur Fleck ist nicht der Joker. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört am ersten Teil. Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Er ist weder jemand, der ihm körperlich gewachsen ist, der ihm geistig gewachsen ist, der ihm in Führungsqualitäten gewachsen ist, der quasi, eine ganze Bande anführt. All das ist Arthur Fleck nicht. Wie kann das denn sein, dass das jetzt der Joker sein soll? Und der zweite liefert, wenn es auch nur in der Unschärfe im Hintergrund ist, eine halbe Antwort drauf. Er ist es nicht.
Da kann ich dir aber antworten. Also ich fand ja immer, dass das Spannende ist, Arthur Fleck, und das gibt dem Ganzen ja sogar eine Komik, was zum Joker passt, wollte das nicht, aber hat Leute unter sich versammeln können. Ja, und am Ende steht er vor denen und macht sich ja mit Blut sogar diesen Grinser.
Ja, ja.
Und das heißt, er weiß eigentlich jetzt mittlerweile, was er tun muss, um Leute noch mehr zu manipulieren.
Das schon, aber Batman erwischt ihn in einer einsamen Stunde und dann war's das für diesen Joker. Fertig.
Aber das ist für die meisten Jokers so. Die meisten Jokers sind für Batman keine physische Gefahr, sondern nur eine mentale Bedrohung. Und da ist jemand, der jetzt auf alles und jeden scheißt, was uns der Film am Ende suggeriert. Wie zum, auch mit dieser Nummer mit seiner Therapeutin und so weiter, wissen wir, der ist eine mentale Bedrohung. Der ist eine Bedrohung einfach nur für die soziale Ordnung. Und das ist die größte Bedrohung für Batman, der das der die personifizierte Ordnung versus den personifizierten Chaos ist. Das Einzige, was ich auf Metaebene sagen kann, Joker 2 ist für mich als Film ein absoluter Chaos. Ein absolutes Chaos. Aber
trotzdem gut geschnitten und gut gefilmt. Gefilmt. Das sind wir uns einig.
Gefilmt und beleuchtet.
In der Aussage werden wir immer auseinandergehen, aber es hat noch nicht ganz die Episode 8 Qualitäten erreicht. Aber es bewegt sich in die
Ryan Johnson. Es bewegt sich krass in die Richtung.
Richtung. Ja. Es bewegt sich in diese Richtung. Gut, da sind wir uns einig. Ich habe gehört, du hast ein Schlusswort vorbereitet.
Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Du wolltest irgendein Zitat bringen.
Wollte ich das? Achso, dann sage ich es jetzt. Nee, mich fällt es jetzt echt nicht mehr ein. Mir fällt es wirklich nicht mehr ein.
Du fühlst es nicht mehr, so wie Joaquin Phoenix?
Ja, genau, ich fühle es nicht mehr. Genauso wenig, wie ich diesen Film fühle.
Ja, weißt du, ich bin nach Hause gegangen. Weißt du, das allererste war, dass ich angemacht habe, den Soundtrack von Joker 2. Von Folie à Deux. Ich mochte den, auch diese Schlusssekunden. Eben, den es nicht mehr einfach ein Musical war, sondern du hörst nur die Stimme von Lady Gaga und sie singt That's Life. Das fand ich sehr passend für den Film. Und ich liebe gute Enden, also zumindest gut gefilmte Enden, da sind wir uns ja einig. Und ich habe weiter über den Film gegrübelt, wollte mich noch nicht ganz mit meiner Meinung festlegen. Und das Erste, was ich zu Hause getan habe, war halt That's Life hören von Lady Gaga. Und ich kann nur damit enden. Also es ist sowieso ein zeitloser Klassiker. Es war auch einer der Transformationsmomente im ersten Teil. Das sind die perfekten Worte, um alles zu beenden. That's Life.